Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Roth und Florian über das Universum sprechen. Mit Roth.
Und mit Florian.
Wir sind bei Folge 116 angelangt. Wir sind beim Anfang des Novembers angelangt. Wir bei der Aufnahme direkt am 1. November und ihr, wenn ihr es hört, am 5. Also immer noch sehr am Anfang des dunklen, trüben Novembers. Oder muss nicht sein, ich habe hier gerade strahlenden Sonnenschein.
Ich auch.
Wir werden jetzt immer am Anfang über das Wetter reden.
Obwohl, vorher hast du gerade gesagt, es brechen jetzt neue Zeiten beim Universum an. Wir haben nämlich ab jetzt Disziplin als eines unserer vielen Motti, was ist der Plural von Motto, wie auch immer. Wir werden uns jetzt daran halten, dass wir eine Einleitungsgeschichte haben, eine Hauptgeschichte, drei Fragen, kein deppertes Herumgerede und vor allem nicht übers Wetter.
Ja. Ja, also am Anfang darf man schon ein bisschen rumreden.
Wie lang? Was erlaubt die Disziplin? 5 Minuten? Wie ist das bei deinem Club der Toten Dichter? Ist doch immer Disziplin, Exzellenz, Tradition. Und wie ist das Motto von der Schule? Furchtbare Dinge.
Weniger furchtbare Dinge. Du warst in Osttirol und hast Berge gesehen,
Osttirol, ja.
Und das Universum gezeigt.
Das war ziemlich großartig. Also es war ziemlich anstrengend, weil ich bin jeden Tag in 2 verschiedenen Gemeinden Osttirols gewesen mit dem Planetarium und bin die ganze Zeit hin und her gefahren. Aber natürlich habe ich dann die wunderschönen Seitentäler Osttirols mir auch angeschaut und ich habe dann immer 2 Stunden Mittagspause gehabt und da bin ich immer kurz auf irgendeinen Berg raufgehirscht. Das war sehr, sehr cool und Leute waren nett und begeistert und hallo, wenn ihr dabei wart und jetzt zuhört, hallo, ihr wart toll.
Ja, ich war zu der Zeit auch in den Bergen. Ich war ja im Gesäuse und habe dort bei der Veranstaltung über Astrofotografie und Lichtverschmutzung einen Vortrag gehalten und auch eine Podiumsdiskussion mit diskutiert. Und weißt du, wen ich dort getroffen habe?
Nein, soll ich raten? Oder?
Das war eine rhetorische Frage.
Okay.
Ich habe dort Gisela getroffen.
Ah, die erste österreichische Astronomin.
Ja und nein. Also ich habe dort Gisela getroffen, die mobile Sternwarte Gisela.
Die nach der ersten österreichischen Astronomin benannt wurde.
Du versaust mir meine ganze Dramaturgie.
Das habe ich voll gespoilert, gell? Sorry. Okay, machen wir nochmal.
Nein,
wen
alles
hast du getroffen?
Gut. Alles gut. Aber das war cool. Ich weiß nicht, kanntest du diese mobile Sternwarte? Ich weiß gar nicht mehr, ob das sowas, das die erste ist oder ob es mehrere davon gab. Aber jedenfalls war das ein ziemlich cooles Teil. Ich fand das sehr beeindruckend. Also es hat ein Maschinenbauer, Christoph Baumberger heißt der, gebaut. Der hat eben eine Sternwarte gebaut, die mobil ist. Also im Wesentlichen ist es ein Anhänger mit Teleskopen drauf, aber halt so gebaut, dass du den Anhänger irgendwo abstellen kannst und dann durch irgendwelches ingenieurstechnisches Getrickse das so umstellen kannst, dass das Teleskop quasi unabhängig vom Anhänger steht. Also du musst das Teleskop nicht abladen, aber dann kannst du irgendwelche Fundamente, irgendwelche Stützen, irgendwas ausstellen und so weiter. Und dann steht das Teleskop so fest, wie ein Teleskop stehen muss, obwohl es auf einem Anhänger mit Reifen steht.
Ja, wahrscheinlich fahrt sich halt einfach irgendeine Hebebühne,
ja,
oder
irgendwie
sowas. Dann mit einem Stativ nach unten und simsalabim. Das ist das, was Ingenieure machen.
Ja, ja, aber was ich wirklich cool fand, und da weiß ich auch nicht, ob das neu ist. Ich habe das jedenfalls da zum ersten Mal gesehen. Ich gehe davon aus, dass es kein neues Feature ist, aber ich fand das sehr gut. Weil normalerweise, wenn man irgendwo bei so Veranstaltungen ist und Leute Teleskope haben, gibt es immer so lange Schlangen vorm Teleskop und man kann irgendwie durchschauen und dann ist man genervt, weil man möchte auch länger durchschauen, aber hinten stehen auch welche, die genervt sind, weil sie gerne schon durchschauen wollen und so. Also das trübt immer so ein bisschen die Möglichkeit der Live-Himmelsbeobachtung, dass halt nur eine Person durch so ein Teleskop durchschauen kann. Und ja. In dem Fall hat der auf die Sternwarte vorne drauf einen sehr, sehr fetten Bildschirm gemacht. Also der ist wirklich fix da verbaut. Also da ist einfach so ein sehr, sehr großer Bildschirm und der zeigt dir halt live das Teleskopbild. Also du kannst durchschauen durchs Teleskop, aber alles, was das Teleskop sieht, kannst du dir direkt auch auf diesem großen Bildschirm anschauen, was sehr, sehr interessant ist, weil da kannst du dann wirklich, da kannst du eine Schulklasse rumstellen, da können sich irgendwie Leute alle möglichen hinstellen, während sie warten und sich anschauen, was da der Himmel gerade zeigt. Also das fand ich sehr, sehr cool, dass man da wirklich die Sternwarte auch gleichzeitig so als Projektionsmöglichkeit für größeres Publikum hat. Das fand ich eine gute Idee. Ich verlinke einen Artikel zu der Sternwarte in den Shownotes, da könnt ihr euch dann weiter informieren.
Also haben die irgendwie so ein Tourprogramm oder sind die öfter unterwegs oder ist das nur für ganz spezielle Gelegenheiten?
Das kann ich dir nicht sagen, was sie da genau mitmachen. Sie möchten Menschen faszinieren und ihnen zeigen, was alles am nächtlichen Himmel zu entdecken ist. Dazu wird es in den nächsten Jahren eine Vielzahl von Veranstaltungen im Nationalpark geben. Also ich nehme an, das ist etwas, was in diesem Nationalpark-Gesäuse eingesetzt werden soll.
Coole Sache. Man braucht da halt schon, also ein Anhänger, das ist schon ein großer Anhänger.
Ja, natürlich,
oder?
Das ist ein großer Anhänger.
Es hat ein bisschen auf dem Foto so ausgesehen wie ein LKW, aber so.
Nein, so groß ist es nicht. Nein. Also es ist ein kleiner Anhänger, den man auch mit einem PKW ziehen kann. Also das ist machbar. Und Gisela heißt das Ding deswegen, wie du schon gespoilert hast, weil diese mobile Sternwarte nach der ersten österreichischen Astronomin Gisela Weiß benannt worden ist.
Ich muss aber zugeben, dass ich die nicht gekannt habe. Also es ist nicht so, dass ich das gewusst habe, natürlich nicht.
Ja, mir war sie ein Begriff insofern, dass ich gewusst habe, dass es da eine erste Astronomin gibt, logischerweise, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass die ich damals beim Studium kennengelernt habe, die ersten waren. Also ich, aber ich war bewusst, dass es gibt und ich dachte, der Name war mir vage bekannt, aber über die Biografie nicht so sehr. Und als ich dann diese Sternwarte gesehen habe, habe ich mir gedacht, da müsste man sich eigentlich mal informieren. Und dann habe ich mich informiert und festgestellt, dass es trotzdem nichts bringt, weil man weiß so gut wie nichts über sie, weil sie auch nach ihrem Astronomiestudium, nach ihrem Doktorat nicht mehr in der Astronomie gearbeitet hat. Dann, sie hat irgendwo in den 20ern studiert, dann Österreich verlassen müssen, weil da viele Menschen Österreich verlassen mussten. Und man weiß da nicht genau, was passiert ist mit ihr. Sie ist dann erst in den 50ern wieder aufgetaucht, in Israel, da gibt es wieder Daten und so. Also es ist wenig über ihre Biografie bekannt. Das Wenige, was bekannt ist, hat eine Astronomin herausgefunden, die du und ich tatsächlich kennen, nämlich Anneliese Schnell.
Aha. Ja, die kennen wir.
Ja, war noch zu unserer Zeit Professorin an der Sternwarte. Die hat sich damit beschäftigt, hat in diversen Dokumenten, die noch irgendwo auffindbar waren, probiert, das Leben zu rekonstruieren. Also ihre Doktorarbeit zum Beispiel, die übrigens von Asteroiden gehandelt hat, die war nicht mehr auffindbar. Also das bisschen, was es gab, hat sie da irgendwie zugänglich gemacht. Und ich habe dann probiert, das noch mit ein paar Informationen über die Zeit damals anzureichern und habe eine Podcast-Folge draus gemacht für meinen Sternengeschichten-Podcast. Aber ja, es ist schade, dass man da so wenig weiß drüber, über die erste österreichische Astronomin.
Und sie war quasi die erste, die überhaupt Astronomie inskribiert hat oder Doktorat gemacht hat?
Erste österreichische Astronomin ist immer so eine Sache, vor allem bei sowas Alpen wie Astronomie und Österreich als Land gibt es einerseits auch schon recht lange, aber das hat sich ja sehr viel geändert. Also ich meine, das Habsburger Reich, das Deutsche Reich und so weiter, also da ist schwer zu sagen, was ist jetzt die erste österreichische Astronomin. Also da wirst du vermutlich dazwischen jede Menge Frauen gefunden haben, die sich intensiv mit Astronomie beschäftigt haben, aber halt in Teilen der Welt, die heute nicht bei Österreich sind, beziehungsweise die halt dann nicht studiert haben, weil du konntest ja in Österreich auch erst ab dem frühen 20. Jahrhundert überhaupt als Frau studieren. Und dann, wenn du studieren durftest, konntest du nicht alle Fächer studieren und so weiter. Und Gisela Weiß war halt die erste Frau in Österreich, die ein Studium der Astronomie mit einem Doktorat abgeschlossen hat.
Mhm. Aber wieso ist diese Doktorarbeit nicht mehr auffindbar? Sind die nicht alle in der Nationalbibliothek oder war das damals noch nicht so?
Naja, das war wahrscheinlich damals schon so, dass sie in der Bibliothek waren, aber dann ist ja auch viel passiert dazwischen.
Ja.
1917 hat sie es abgeschlossen und Wahnsinn. Danach, also publiziert ist sie nicht, die Doktorarbeit, aber das hat man ja damals nicht gemacht, das macht man nicht mal heute in Österreich.
Standardmäßig nicht,
nein. Das publiziert bei den Fachzeitschriften. Ja, also es gibt die Beurteilung der Doktorarbeit, da gibt es noch Unterlagen dazu. Darum weiß man auch, über was sie geforscht hat. Aber man weiß viel nicht, was schade ist. Vielleicht findet man noch was raus. Das, was man aktuell weiß über sie, ist leider relativ wenig.
Mhm. Aber schön, dass jetzt eine mobile Sternwarte nach ihr benannt wurde.
Ja, man könnte noch mehr nach ihr benennen.
Das ist mal ein Anfang.
Ja, das war das, was wir erlebt haben.
Ich habe was erlebt. Ich habe endlich den Kometen gesehen.
Ich auch.
War das das Foto, das du geschickt hast, wo aber der Schweif in die falsche Richtung gezeigt
hat? Nein, wir haben danach noch andere Fotos gemacht. Dann habe ich zu Hause nochmal geschaut und bin dann wirklich mit dem Fernglas gesucht und habe ihn an der Stelle, wo er sein sollte, ein Objekt gesehen, das genauso ausschaut wie ein Komet. Aber der war halt wirklich schon, da war er schon sehr, sehr schwach. Also mit freiem Auge war da nichts mehr zu sehen. Aber er war sichtbar und Evi hat ihn dann auch fotografiert bekommen. Also das war der erste Komet meines Lebens.
Ja, Gratulation. Ich habe ihn gerade noch mit freiem Auge gesehen. Ich kann das gut so daneben schauen und Dinge sehen. Die anderen haben gesagt, na ja, Aber er war wirklich genau da, wo er hätte sein sollen. Danke Stellarium-App am Handy.
Ja, genau, habe ich auch benutzt.
Und ja, das ist super. Und dann hat man halt so ganz, ganz, ganz schwach und so, aber genau, also der Schweif genau in die richtige Richtung und Ding. Und das war halt so ein bisschen wie eine Hälfte von der Andromeda-Galaxie, aber dann noch ein bisschen schwächer fast so. Irgendwie hat es ausgeschaut. Das war am Wochenende vom Nationalfeiertag in der Nacht der Zeitumstellung. Und das war schon 2 Wochen, nachdem man ihn dann quasi hell, also wieder gerade neben der Sonne am Himmel sehen konnte. Und ich habe mir gedacht, 2 Wochen, das Ding rast durch den Weltraum, das ist jetzt schon wieder urweit weg von der Sonne und ist jetzt schon wieder überhaupt nicht mehr hell. Und trotzdem, und das war noch richtig groß, ja, also er war kaum mehr zu sehen, aber er war noch richtig groß im Himmel. Und ich habe mir gedacht, bitte, wie riesig und wie hell hat dieses Ding sein müssen? Ja, wie es bei uns dann immer bewölkt war und man ihn nicht gesehen hat. Es muss extrem beeindruckend gewesen sein. Ich meine, okay, ihr, die ihr ihn gesehen habt, wisst, wie beeindruckend er war. Aber das irgendwie so diese Vorstellung, wie hell der dann gewesen sein muss, war das, was mich dann auch irgendwie geflasht hat. Geiles Teil.
Ja, was man wesentlich schlechter sehen kann als Kometen, sind schwarze Löcher. Und das ist jetzt eine kurze Geschichte, die nochmal auf das referiert oder auf das gleiche Thema referiert, das du in der letzten Folge vorgestellt hast. Da ging es ja um das Missing Link der schwarzen Löcher, um ein mittelgroßes schwarzes Loch im Sternhaufen Omega Centauri, das man entdeckt hat, von dem du berichtet hast. Und es gab auch noch andere interessante schwarze Lochentdeckungen in den letzten Wochen, und zwar beim Stern V404 Cygni. Ich weiß nicht, ob der schon mal untergekommen ist.
Nicht jetzt direkt in meiner Nachbarschaft, nein.
Ja, ist auch nicht in unserer Nachbarschaft. Der ist 7800 Lichtjahre weit weg. Also noch innerhalb unserer Milchstraße, aber schon ein Stück weit weg. Und da hat man schon früher, also vor ein paar Jahrzehnten, ich weiß es nicht auswendig, ein schwarzes Loch gefunden. Also man hat gewusst, da ist ein schwarzes Loch, so ein normales schwarzes Loch, 10 Sonnenmassen ungefähr. Und es gibt einen Begleiter, einen Stern mit einer Sonnenmasse. Also so ein klassisches Doppelsternsystem, wo ein Objekt ein schwarzes Loch ist, der andere ein Stern. Und die beiden sind sehr eng zusammen, umkreisen einander in 6,5 Tagen. Das heißt, die sind wirklich nah beieinander. Das hat man alle schon gewusst. Das Ding ist prominent geworden im Jahr 2015. Da gab es einen Ausbruch, also Helligkeitsausbruch, weil offensichtlich Material von diesem nahen Begleiter auf das schwarze Loch gefallen ist. Und dann ist der sehr, sehr hell geworden, dieser Ausbruch. Den hätte man mit freiem Auge sehen können am Himmel. Ja, obwohl das 7800 Lichtjahre weit weg ist, aber man hat es nicht gesehen, weil zu viel kosmischer Staub zwischen uns und dort ist.
Der Schwan fliegt ja genau über die Milchstraße, ne? Oder eigentlich unter ihr oder wie auch immer.
Ja, also 404 Cygni, das heißt, das Ding ist im Sternbild Schwan zu sehen, Cygnus, und im Schwan ist die Milchstraße und da ist viel Staub, genau.
Ja, schade.
Besser sehen kann man mit entsprechenden Teleskopen, mit entsprechenden Daten, und mit Gaia-Daten hat man jetzt festgestellt, da ist noch ein drittes Objekt. Also es gibt nicht nur das schwarze Loch und den Begleitstern, sondern man hat dort noch ein drittes Objekt gefunden, das auch dazugehört. Das heißt, es ist ein Dreifachsystem, aber dieses dritte Objekt, also der dritte Stern, das ist ein Stern, muss jetzt nicht irgendwie Spannung hochhalten, das ist nicht der Punkt, um den es geht. Es ist ein Stern, das ist dieser dritte Stern, der ist 3.500 astronomische Einheiten weit weg von den beiden. Und 3.500 astronomische Einheiten ist viel. Es ist 3.500 mal weiter weg als die Erde von der Sonne. Das ist, in unserem Sonnensystem wäre das weit, weit, weit hinter dem Kuipergürtel, weit in der Region, wo wir noch gar nicht so viel wissen im Sonnensystem, also wirklich weit, weit, weit draußen. Und das hat ein bisschen Probleme geschafft für die Theorie, weil eigentlich sollte sowas nicht geben. Also ein schwarzes Loch mit einem weit entfernten Begleiter. Weil nämlich, und da habe ich einen neuen Fachbegriff gelernt, und dieser Fachbegriff heißt Natal Kick, der Geburtskick. Weiß nicht, ob du das kanntest?
Nein.
Das ist etwas, was auftritt, wenn große Sterne bei einer Supernova-Explosion zu kleineren Objekten wie Neutronensternen oder schwarzen Löcher werden, weil diese Supernova-Explosion, die muss nicht zwingend symmetrisch sein im Raum. Ja, da kann es passieren, dass in eine Richtung mehr Material wegexplodiert wird als in die anderen Richtungen, und dann kriegt dieses kollabierende Objekt und dann mit eben auch der Neutronenstern oder das schwarze Loch, das entsteht, ja, einen Kick in eine bestimmte Richtung, weil die Explosion nicht symmetrisch verläuft. Das hat man bei Neutronensternen schon recht gut beobachtet. Man geht davon aus, dass es auch bei schwarzen Löchern passiert. Und wenn sowas passiert, naja, wenn du da jetzt ein schwarzes Loch hast, und das kriegt eine ordentliche Geschwindigkeit durch die Entstehung, durch so einen Kick, dann bewegt sie das auch entsprechend schnell irgendwohin weg und dann kommt es darauf an, ob das Begleiter hat oder nicht. Wenn die Begleiter sehr nah dran sind, dann ist die Gravitationskraft auch noch stark genug, dass die dann mit drin hängen. Die bewegen sich dann mit dem schwarzen Loch irgendwohin. Aber so ein fernes Objekt, 3.500 astronomische Einheiten weit weg, das ist noch ganz, ganz schwach gravitativ an das schwarze Loch, den anderen Stern gebunden. Das heißt, das müsste bei einem typischen Geburtskick eigentlich zurückgelassen werden. Also da wird die Gravitationskraft nicht ausreichen, um das mitzunehmen. Das heißt, die würden einfach abhauen.
Und man geht davon aus, dass das schwarze Loch quasi immer irgendeine Art von Kick bekommt, weil ganz symmetrisch ist es einfach nie.
Das ist die Hypothese, ja. Man hat diese Natal Kicks bei schwarzen Löchern, soweit ich es in der kurzen Recherche verstanden habe, noch nicht wirklich ausführlich erforscht.
Natal Kicks hört sich irgendwie brutal an, oder? Geburtskick. Kommt das schwarze Loch raus und wow, wird gleich in irgendeiner Ecke gekickt, genau. Wie ein Fußball. Ja.
Jetzt geht man davon aus, dass es eben tatsächlich offensichtlich nicht immer so ein massiver Kick sein muss, weil sonst könnte es dieses Dreifachsystem nicht geben. Das heißt, sie haben von einer sogenannten stillen Supernova gesprochen. Nicht verwechseln mit dem, was wir schon besprochen haben, dunkle Supernova oder sowas, wo kein Licht entsteht, sondern ja eine, die halt dann anscheinend doch so symmetrisch ist oder wo irgendwas anderes passiert, von dem wir noch nicht genau wissen, was passiert, dass eben dieser Natal Kick, dieser Geburtskick, wesentlich schwächer ausfällt. Also der muss kleiner als 5 Kilometer pro Sekunde gewesen sein. Das schwarze Loch hat sich nicht mit mehr als 5 Kilometer pro Sekunde bei seiner Geburt wegentfernen dürfen, sonst wäre dieser dritte Stern nicht mitgekommen.
Das ist wenig, ja.
Und vor allem, das wirklich Interessante ist, dass man diesen dritten Stern jetzt, weil er auch ausreichend weit weg war und weil er halt von Gaia beobachtet worden ist, auch ein bisschen besser untersuchen hat können. Das heißt, man hat dort festgestellt, dass das tatsächlich schon ein vergleichsweise alter Stern ist. Der ist 3 bis 5 Milliarden Jahre alt und das zeigt auch, dass das ganze System 3 bis 5 Milliarden Jahre alt ist. Und das ist das erste Mal, dass man ein schwarzes Loch auf diese Art so datieren hat können. Weil es ist oft nicht so einfach, das Alter zu bestimmen.
Weil man natürlich davon ausgeht, dass die gemeinsam entstanden sind.
Genau, ja. Dass das halt einfach ein Dreifachsternsystem war, das schon immer ein Dreifachsternsystem war. Weil es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man sich da irgendwo was einfängt. Also das ist eher nicht das, was passiert.
Nicht so wie auf der Erde, wo es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass man sich was einfängt. Ja. Vor allem, wenn man mit einem kleinen mobilen Planetarium unterwegs ist, in dem immer viele Leute drin sind.
Man muss auch einfach nur so unterwegs sein, das reicht auch schon. Ich habe auch was eingefangen. Also. Ja, das war eine kurze Neuigkeit aus der Welt der schwarzen Löcher, dass wir jetzt auch Dreifachsysteme mit schwarzem Loch gefunden haben.
Jetzt habe ich schon wieder spannend gesagt, noch dazu zweimal hintereinander. I'm so sorry.
Ja, jetzt, du sagst das, was du sagen willst, weil du bist ja keine KI, die sagt, was einem vorgeschrieben wird, sondern du bist die Rote. Und wenn du spannend sagen willst, sagst du spannend.
Naja, ich habe mir letztens übrigens so ein bisschen, weil das war ein Kommentar mit dem spannend, es war ein Kommentar auf der Webseite unseres Podcasts, ne? Das schaue ich mir so gut wie nie an. Und jetzt habe ich es mir aber irgendwie gestern im Zug, Fahrt, ein bisschen angeschaut. Und Leute, also ihr schreibt uns komische Sachen teilweise. Naja, wie auch immer. Aber da war dieser Kommentar. Jetzt habe ich ihn auch mit eigenen Augen gesehen und gelesen. Ich werde mich bemühen.
Ja, aber wir reden auch komische Sachen. Dann können die Leute auch komische Sachen schreiben.
Ja, stimmt. Ein Kommentar war mit dem Komet über den Himmel ziehen. Da habt ihr den Namen nicht mehr parat von der Person, Dino. Die diesen Kommentar... Dino, genau, guter Name. Natürlich kann man sagen, ein Komet zieht über den Himmel an der Erde vorbei. Das tut er ja auch. Das ist ja überhaupt nicht irgendwie das, worum es gegangen ist. Ja, klar zieht der Komet quasi über den Himmel, aber halt ganz, ganz, ganz langsam. Und das Ding, wo wir uns quasi geärgert haben, war diese Montage, diese Zeitraffer-Montage vom Himmel Richtung Sonnenuntergang, kurz nach Sonnenuntergang, wo man im Zeitraffer quasi wirklich den Kometen sich so über den Himmel bewegen und untergehen gesehen hat. Weil halt die Erde sich dreht, ja. Und das war das, was uns geärgert hat. Komet zieht über den Himmel unter dem Video, dem Zeitraffer-Video, wo man das Ding quasi wirklich so sieht, als würde es sich sehr schnell über den Himmel bewegen und dann, über Wien, einzigartiges Schauspiel. Und die Leute glauben, boah, da ist voll das Ding vorbeigezogen, ja, innerhalb von irgendwie kurzer Zeit und wir haben es verpasst, oh nein, oder so, ne. Also das hat uns geärgert, dass es da quasi dieses, den Zeitraffer, die Drehung der Erde verwechselt hat mit der Bewegung, mit der natürlich tatsächlichen Bewegung des Komets. Kometen an der Erde vorbei. Ja.
Wir haben alle unterschiedliche Toleranzschwellen, was wissenschaftliche Vereinfachungen angeht. Was für manche okay ist, ist dann für manche schon übertrieben. Also,
und es war ja auch ein cooles Video. Es hat ja auch wirklich cool ausgesehen. Ja. Aber ich finde, es wäre gut, also es wäre auch gut, wenn die Leute dann sich denken, ah, die Erde dreht sich, ah, stimmt, ja genau, aha, cool. Ne? Das wäre auch ein Erkenntnisgewinn, irgendwie, wenn man das richtig kommuniziert. Aber gut, es ist alles nicht so tragisch. Ja.
Genau. Was uns jetzt zu unserer eigentlichen Geschichte bringt, und ich habe mir gedacht, ich tue dir einen Gefallen, Ruth, denn du hast dich in der letzten Folge beschwert, dass ich zu viele Wurstvergleiche gemacht habe.
Kommt jetzt ein Tofu-Vergleich oder was?
Nein, ich habe gedacht, wir reden heute über Veganer.
Ah, okay.
Die 10 besten Witze über Veganer.
Oh,
du isst meinem Essen das Essen weg. Hahaha. Nein, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Und ich bitte auch von entsprechenden Kommentaren abzusehen. Es geht natürlich nicht um Veganer, also Menschen, die auf tierische Lebensmittel verzichten und sich nur pflanzlich ernähren, sondern es geht um den Sternveger. Und wenn dort
Veganer, sehr gut. Da wäre ich nie drauf gekommen. Cool. Ne?
Und wenn dort Lebewesen leben würden, dann müsste man die ja logischerweise Veganer nennen. Und wir reden jetzt nicht unbedingt über Aliens bei Vega, aber wir werden über Planeten bei Vega sprechen. Da gibt es nämlich neue Erkenntnisse und Vega ist ein sehr, sehr faszinierendes Objekt. Da könnte man allein ohne neue Erkenntnisse, allein mit dem, was man weiß, schon über Vega, könnte man schon mehrere Podcast-Folgen füllen. Aber ich habe probiert, mich ein bisschen zu beschränken. Ich glaube, dich muss ich nicht fragen, ob du Vega kennst, Ruth, weil natürlich kennst du Vega, einer der hellsten Sterne am nördlichen Himmel, einer der hellsten Sterne überhaupt. Ich weiß gerade gar nicht, der wie viel hellst der insgesamt ist, aber ist auf jeden Fall hell.
Hell.
Ja, hat eine Größenklasse von 0. Das heißt nicht, dass er unsichtbar ist, sondern weil die Astronomie ja so komisch misst in Magnituden die Helligkeit. Und je höher die Magnitude, desto weniger hell ist das Ding. Und ganz früher in der Antike war es so, dass man die Sterne in 6 Größenklassen eingeteilt hat und 6 war das, was man gerade noch so sehen hat können und 0 oder 1 war halt dann das hellste am Himmel. Vega ist 25 Lichtjahre weit weg, also Nachbarschaft, der gehört schon zu unserer solaren Nachbarschaft, ist ungefähr doppelt so schwer wie die Sonne, ein bisschen heller, 37 mal die Leuchtkraft der Sonne. Das heißt, es ist ein heißer, junger Stern, nicht mal 1 Milliarde Jahre alt, also ungefähr so 400, 570 Millionen Jahre schätzt man. Also wirklich noch ein junger Stern, jung, heiß, hell. Im Sternbild Leier, gut zu sehen. Ich weiß gerade nicht, wann er am besten zu sehen ist. Das wirst du wissen, Ruth. Sommer, oder? Es ist Sommerdreieck.
Na geh, Florian, das schaffst du. Wann ist er? Genau, ja. Hat gerade noch die Kurve gekratzt, ja, genau.
Ja, also den kann man wirklich gut sehen, auch mit freiem Auge.
Kann man aber immer noch sehen, ne? Also Sommerdreieck, Sommer heißt ja nur, man sieht ihn im Sommer am besten, aber man sieht ihn jetzt im Herbst noch am Abendhimmel und im Frühjahr sieht man ihn schon früher in der Früh.
Ja, und Vega war in der Geschichte der Astronomie ein wahnsinnig wichtiger Stern. Das war einer der ersten Sterne, wo man tatsächlich eine Entfernung bestimmen konnte. Da hat Friedrich Wilhelm Struve 1838 eine entsprechende Entfernungsmessung angestellt und wäre fast der Erste gewesen, der das geschafft hat. Aber Bessel, wie ist der mit der Form? Wahrscheinlich wie Johann Friedrich Wilhelm Bessel, die wissen ja alle irgendwie so, fällt der Vorname von Bessel gerade nicht ein, aber ist auch egal.
Wilhelm,
Friedrich
oder?
Wilhelm, genau, Friedrich Wilhelm. Friedrich Wilhelm Struve, das war der mit Vega und Friedrich Wilhelm Bessel, der hat...
Die hatten damals nicht so viele Namen.
Stimmt, ja. Friedrich Wilhelm Bessel hat beim Stern 61 Cygni die Entfernung bestimmt, ein paar Monate davor. Das heißt, Vega war ganz früh dabei bei der Feststellung, dass Sterne weit, weit weg sind. Und Vega war aber dann tatsächlich der erste Stern, der fotografiert worden ist, Sonne ausgenommen. Weil die Sonne ist früher schon fotografiert worden, aber die Vega, die war tatsächlich der erste Stern, der fotografiert worden ist. 1850 war das.
Aha.
Oder daguerrotypiert ist er damals halt noch worden.
Wo ist er worden?
Daguerrotypiert. Also die Daguerrotypie war ja die Vorläufer der Fotografie.
Das habe ich auch noch nie gehört, das Wort.
Er ist benannt nach dem französischen Maler Louis Daguerre. Erste kommerziell nutzbare Fotografieverfahren im ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das hat der Louis Daguerre erfunden und darum hat man die Daguerreotypie genannt.
Auf diesem Foto war natürlich jetzt ein heller Punkt und sonst nichts. Ne?
Ich kann ja nicht sagen, wie es ausschaut. Das Foto, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ja, ich nehme an, dass da ein heller Punkt drauf war, weil selbst wenn wir heute ein Foto von Vega machen, ist auch noch ein heller Punkt drauf. Ich meine.
Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, irgendwie das war so, wow, Feuerball, nein, sondern ja,
heller Punkt. Es ging halt darum, dass man da die Technik der Fotografie, die ja damals noch recht jung war, 1850, also war gerade neu, war ja doch nicht so selbstverständlich, dass man die Gerätschaften, mit denen man damals Fotos gemacht hat oder Daguerreotypien gemacht hat, dass man die so einfach an ein Teleskop ranflanschen kann. Das Teleskope waren ja nicht dafür ausgelegt. Die waren ausgelegt, dass man im Auge durchschaut. Das heißt, es war eher die Demonstration der technischen Leistung, dass wir tatsächlich auch den Himmel, den Nachthimmel durchs Teleskop fotografieren können, was ja wirklich eine revolutionäre Technik war für die Astronomie. Und das hat man bei Vega das erste Mal mit dem Stern gemacht.
Ah, cool.
Und Vega ist dann auch als Nullpunkt verwendet worden für die Spektroskopie, weil Vega eben so ein sehr, sehr schönes weißes Licht hat. Also Vega leuchtet quasi weiß und weiß ist also als Farbnullpunkt ganz gut, wenn man so spektroskopische Filtersysteme definieren will, wo man dann eben Licht bei verschiedenen Farben vergleicht und so weiter. Und es gibt, das ist jetzt eher was für die Astronomie-Nerds, es gibt in der Astronomie ein sehr weit verbreitetes Filtersystem, das UBV-System, und das ist mit Vega als Nullpunkt definiert worden.
Und Vega ist halt weiß, das heißt, da gibt es keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Filtern, zwischen der Helligkeit in den verschiedenen Filtern. So ist das ja mit den Farben in der Astronomie. Man sieht ja nicht jetzt so Farben an sich, sondern es ist immer eine Kombi aus verschiedenen Aufnahmen, die in verschiedenen Wellenlängenbereichen gemacht werden. Und wenn man dann das eine mit dem anderen kombiniert oder das eine von dem anderen abzieht, kriegt man einen Wert und dann ist das die Farbe. Ja.
Genau. Ja, und übrigens, Vega wird in Zukunft der hellste Stern in unserem Nachthimmel sein. Muss man noch ein bisschen warten. In 210.000 Jahren wird das sein, weil die Vega sich in Richtung der Sonne bewegt und dann wird sie eben in 200.000 Jahren der hellste Stern in unserem Himmel sein.
Cool, aber sie, ich meine, sie ist ja jetzt schon fast, also außer Sirius und wer noch, Arcturus ist auch noch heller, Capella wahrscheinlich, keine Ahnung. Na gut, am Südhimmel gibt es noch einige Kandidaten. Ne?
Der fünfthellste ist, habe ich gerade nachgeschaut.
Verstehe.
Aber wird dann eben auch der hellste sein offiziell. Vega war auch mal ein Polarstern, weil die Erdachse sich ja bewegt, dann unterschiedliche Punkte im Himmel zeigt im Laufe der.
Und wird wieder Polarstern sein.
Genau, ja klar, aber es geht im Kreis. Also 12.000 Jahre, das geht ein bisschen schneller als der hellste Stern. In 12.000 Jahren zeigt die Erdachse wieder in Richtung Vega.
Das ist auch cool, weil man weiß, wo Vega ist, nämlich nicht im Norden, ne, sondern also ziemlich genau in der Mitte oben, im Zenit. Je nachdem, wann man sie beobachtet natürlich, aber ja, so generell. Was das für ein Abstand ist eigentlich vom Nordstern, da sieht man, wie groß dieser Kegel ist, den die Erdachse macht, ne, wenn man sich das irgendwie so im Himmel vorstellt. Gut, Dinge, die mich faszinieren.
Das ist auch cool. Aber das, was Vega tatsächlich besonders macht im Sinne der Geschichte, die ich jetzt heute erzählen will, ist 1983 passiert. 1983 haben wir das erste große Infrarotteleskop ins Weltall geschickt. IRIS war das. Das hat zwar nur ein knappes Jahr arbeiten können, weil Infrarotteleskope gekühlt werden müssen und die haben damals nicht so viel Kühlmittel mitgehabt. Das heißt, es konnte nur ein Jahr beobachten, aber war die erste Infrarot-Durchmusterung des Himmels. Wir haben noch nie den Himmel, den kompletten Himmel in Infrarot gesehen bis 1983, also zumindest nicht so gut, wie wir es da gesehen haben. Und natürlich hat man jede Menge coole Sachen entdeckt. Unter anderem hat man Infrarot-Exzesse gefunden.
Das klingt urspannend. Exzesse klingt irgendwie schon wieder spannend. Ich muss üben.
Aber Infrarot-Exzesse sind was wahnsinnig Cooles.
Klingt nach wilder Party, oder?
Ja, nein. Weiß nicht, wie man jetzt in Exzess, kann ich mir vorstellen, wie ein Infrarot-Exzess als Party ausschaut, weiß ich jetzt nicht, aber
unsichtbar.
Was es bedeutet, ist Folgendes. Wir wissen einigermaßen gut, wie Sterne leuchten. Also jetzt nicht im Sinne von, warum sie es tun, sondern wie sie es tun. Das ist etwas, was man in der theoretischen Physik einen schwarzen Körper nennt. Klingt ein bisschen kontraintuitiv, weil Sterne sind ja keine schwarzen Körper.
Das schwarze Licht, ne?
Ja. Aber damit ist ein theoretisches Objekt gemeint, das eben wirklich nur anhand seiner Temperatur Licht und Energie abgibt. Also die Abstrahlung wird allein durch die Temperatur bestimmt und das kann man dann mit sogenannter Schwarzkörperstrahlung und einem Schwarzkörperspektrum beschreiben. Das ist alles das, was Max Planck vor langer Zeit gemacht hat, wo am Ende die Quantenmechanik rausgefallen ist. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Ich will nur sagen, wir wissen ziemlich gut, wie viel Energie bei einem Stern mit einer bestimmten Temperatur rauskommen sollte, aufgespalten nach den jeweiligen Wellenlängen oder Farben. Also wir wissen, ein Stern, der so heiß ist wie die Sonne, der soll so und so viel Energie im gelben Bereich des Spektrums rausschmeißen, so und so viel im grünen, so und so viel im blauen, so und so viel im roten und so weiter. Das kann man theoretisch sehr, sehr gut vorhersagen und die Vorhersagen stimmen sehr, sehr gut mit den Beobachtungen überein. Also wir müssen nur das Schwarzkörperspektrum des Sterns sehen und dann können wir sofort sagen, welche Temperatur er hat oder umgekehrt. Das Problem war jetzt, dass wir mit IRIS Sterne entdeckt haben, wo das alles genau gepasst hat, bis auf den infraroten Bereich. Beim infraroten Bereich kam deutlich mehr Infrarotstrahlung zu uns, als eigentlich kommen sollte. Das heißt, da gab es einen Überschuss an Infrarotstrahlung und deswegen Infrarotexzess. Und Vega war der erste Stern, bei dem man so einen Infrarotexzess gefunden hat.
Ja, das ist ja das, was Exzess bedeutet, einfach nur genau. Überschuss, mehr da.
Genau, und jetzt kann man sich natürlich fragen, wo kommt der Überschuss her? Und das war etwas, was uns heute vollkommen klar ist. Das war etwas, was den Menschen damals auch relativ schnell klar war. Das war jetzt kein großes Rätsel, an dem jahrzehntelang geforscht werden musste. Aber es war trotzdem so wissenschaftlich und auch wissenschaftshistorisch eine ziemlich coole Entdeckung, weil die Antwort darauf ist Staub. Ja, kann man sich denken, wir haben einen Stern, der gibt Energie ab und die Energie geht ins Weltall. Und wenn um den Stern herum Staub ist, ja, dann wird dieser Staub logischerweise aufgewärmt durch die Strahlung des Sterns und der Staub gibt diese Wärme wieder ab in Form von Infrarotstrahlung und dann kommt von außen betrachtet mehr Infrarotstrahlung an, als eigentlich sollte, weil eben der Staub auch Infrarotstrahlung abgibt. Und aus den Eigenschaften dieser zusätzlichen Infrarotstrahlung kann ich dann auch ableiten, wie dieser Staub ungefähr beschaffen ist, wo er sich befindet und so weiter. Und was wir bei Vega das erste Mal eben durch diesen Infrarotexzess gesehen haben, war ein Stern, der umgeben ist von einer Scheibe aus Staub, aus Trümmern, aus Material. Und das war damals in den frühen 80ern was wirklich Außergewöhnliches, weil das war die Zeit, wo wir in der Astronomie intensiv angefangen haben, nach den Planeten anderer Sterne zu suchen und bis dahin nicht gewusst haben, gibt es überhaupt Planeten bei anderen Sternen? Es gab keinen Grund, warum es sie nicht geben sollte, aber man hat halt in den Jahrzehnten, Jahrhunderten davor, wenn man geschaut hat, nie irgendwelche Planeten bei anderen Sternen gefunden. Man hat gesagt, okay, vielleicht ist doch irgendwas sehr, sehr Besonderes im Sonnensystem passiert, dass gerade da Planeten entstanden sind und anderswo nicht und wir sind doch das einzige Planetensystem in der Milchstraße. Aber dann haben wir eben Vega gesehen und Infrarotexzess haben gewusst, okay, da ist ein Stern mit einer Scheibe aus Staub rundherum und das sind genau die Scheiben, wo die Prozesse ablaufen, wo später Planeten entstehen, beziehungsweise die Prozesse ablaufen, die ablaufen, wenn Planeten entstehen, weil diese Scheibe, es ist die Scheibe, die sich bildet, nachdem Planeten entstanden sind. Also wir haben mit Vega gesehen, okay, das, was bei uns passiert ist, als die Planeten entstanden sind, das ist offensichtlich auch bei Vega irgendwo am Ablaufen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir das einzige System mit Planeten sein sollten. Das war das, was wir von Vega gelernt haben und wir haben dann im Laufe der Zeit natürlich diese Staubscheibe bei Vega genau untersucht, also auch mit Nachfolgern von IRIS, anderen Infrarotteleskopen, Spitzer, Herschel und so weiter. Wir haben gesehen, da gibt's wärmeren Staub, da gibt's kälteren Staub, das heißt, der wärmere Staub muss näher am Stern dran sein. Ja, der ist so 10 astronomische Einheiten ungefähr von Vega weg, der kältere Staub ist ungefähr 100 astronomische Einheiten weit weg und das ist relativ interessant, weil ich habe vorhin gesagt, dieser Staub ist jetzt nicht der Staub, aus dem Planeten entstehen. Das wäre eine protoplanetare Scheibe. Das ist die Scheibe aus Gas und Staub um einen jungen Stern herum, wo die Planeten draus entstehen, sondern das, was wir bei Vega gesehen haben, war eine Trümmerscheibe. Das klingt wie das, was man nach einem Exzess zu erwarten hat, eine Trümmerscheibe.
Genau, wollte gerade sagen, es passt, ja.
Nein, also das ist Staub, der halt entsteht, wenn man zum Beispiel einen Asteroidengürtel hat. Dann sind da ganz viele Asteroiden, die Asteroiden stoßen ab und zu zusammen, auf die Asteroiden treffen irgendwelche Mikrometeoriten auf und so weiter und auf die eine oder andere Art entsteht bei solchen Asteroidengürteln immer jede Menge Staub und den Staub kann ich eben sehen aus der Ferne durch die Infrarotstrahlung, die Asteroiden nicht, weil die sind zu klein, dass ich das sehen könnte. Der Staub ist noch kleiner, aber der ist halt sehr viel mehr und gibt halt Infrarotlicht ab. Das heißt, ich kann aus dem Infrarotlicht auf den Staub schließen und vom Staub auf die Asteroiden schließen und wenn irgendwo Asteroiden sind, dann müssen da irgendwo auch Planeten sein, weil Asteroiden sind ja das Baumaterial von den Planeten. Vor allem, wenn diese Staubscheibe Strukturen aufweist. Ja, und wir wissen bei Vega zum Beispiel, dass die Abgrenzungen zwischen diesen Staubteil näher am Stern und weiter hinten, dass die Abgrenzung relativ scharf ist. Und das ist alles ein Hinweis darauf, dass da irgendwo ja Planeten sich rumtreiben, die halt mit ihrer Gravitationskraft dafür sorgen, dass die Asteroiden sich nicht beliebig hin und her bewegen können. Und deswegen sind dann eben auch die Staubbereiche abgegrenzt.
Es ist quasi so wie die Ringe vom Saturn, ne? So kann man sich's ungefähr vorstellen.
Genau.
Halt nur größer. Und mit einem Stern in der Mitte, nicht mit einem Planeten.
Ganz genau.
Und nicht das Eis, oh Gott. Das ja, also, gar nicht.
Ja, aber das ist ein ziemlich interessantes Thema, weil ich genau auf dem Gebiet auch selbst mal geforscht habe, und zwar an Beta Pictoris. Das war 1984 der erste Stern, wo man ein Bild der Scheibe machen können. Also Beta Pictoris war auch einer, wo man mit IRIS 1983 so einen Infrarotexzess gesehen hat. Und dann hat man natürlich probiert, okay, schauen wir mal mit unseren normalen Teleskopen von der Erde aus hin, man aber sehen, weil wir wissen, okay, da ist Staub, vielleicht sehen wir das auch. Und das hat bei allen anderen Infrarotexzess-Sternen damals nicht funktioniert. Nur bei Beta Pictoris hat man es hinbekommen und hat dann wirklich im normalen sichtbaren Licht gesehen, da ist eine Scheibe aus Material rundherum. Das war das erste Mal, dass wir das auch gesehen haben. Und dann hat man da auch natürlich den Staub ganz genau untersucht und im Laufe der Zeit festgestellt, dass der wirklich hart strukturiert ist. Da gibt's Staubringe, da gibt's so ja Verdrehungen im Staub und so weiter. Also da muss wirklich irgendwo was passieren da drin. Da muss es irgendwelche größeren Objekte geben, die mit ihrer Gravitationskraft dafür sorgen, dass da was ist. Und das war eine Arbeit, die ich gemacht habe. Ich habe halt probiert auszurechnen, wenn der Staub da ist, wo wir ihn sehen, wo müssen die Asteroiden sein, damit die den Staub so erzeugen können, dass er da ist, wo wir ihn sehen, und wo müssen Planeten sein, damit die Asteroiden da festhalten, wo sie sind. Und habe dann sehr viel Computersimulationsgedüngs getan und bin am Ende auf 3 Planeten gekommen, die da sein müssten, damit das alles so passt, wie es ist. Und ja, 2 hat man bis jetzt entdeckt.
Ja, dort, wo du sie vorhergesagt hast?
Ja, nein, das klingt dramatischer, als es jetzt war. So, es haben diese Planeten, also einen Planeten, den haben schon sehr viele Menschen davor vorhergesagt. Weil wie gesagt, sobald du so eine Staubscheibe mit so vielen Strukturen drin siehst, ist klar, da muss eigentlich ein Planet sein. Das heißt, das war jetzt nichts, was ich drauf gekommen bin. Das hat man schon lange vorher vermutet und auch sehr genau vermutet. Und ich habe mit meiner numerischen Analyse erstmal bestätigt, ja, dieser eine Planet, von dem alle schon immer gesprochen haben, der passt auch bei mir in die Simulation rein. Also den habe ich quasi nochmal vorhergesagt, obwohl den schon 20 andere vorhergesagt haben. Aber ich habe dann eben zusätzlich nochmal 2 andere Planeten vorhergesagt, um noch ein paar andere Details zu klären. Und ich glaube, der zweite, den sie entdeckt haben, der ist ganz woanders. Also der ist, glaube ich, noch weiter drinnen und meine beiden waren weiter draußen. Also die 2, die ich dann noch zusätzlich vorhergesagt habe, die könnten da immer noch sein.
Also es gibt halt quasi verschiedene mögliche Lösungen, die dann das diese Konfiguration hervorrufen würden oder dazu passen
genau,
würden.
Genau, ich habe mich halt mit dem Zeug weiter draußen beschäftigt und das, was weiter drinnen beim Stern war, das hat mich nicht interessiert in meiner Simulation, und die haben dann einen Planeten weiter drinnen gefunden. Der war quasi bei mir nicht in der Simulation vorgesehen, also drum habe ich da auch nichts drüber ausgesagt.
Okay, verstehe. Aber spannend ist natürlich auch, woher überhaupt diese Trümmerscheibe kommt. Also gab es da mehr Planeten und sind da 2 zusammengeclasht oder was ist da passiert?
Naja, nein, das ist quasi das, was durch die Asteroiden erzeugt wird. Der Staub.
Ah, okay. Aber wieso gibt es das bei uns nicht?
Gibt es auch bei uns. Also wenn wir uns von außen betrachten würden, dann könnten wir durchaus zu dem Schluss kommen, dass wir auch eine Trümmerscheibe haben, die halt da vom Kuipergürtel erzeugt wird. Also
die halt viel weiter draußen ist quasi.
Genau, also unser Kuipergürtel ist eigentlich, wenn man so will, eine Trümmerscheibe des Sonnensystems.
Mhm, verstehe. Und bei Vega und Beta Pictoris und so weiter gibt es halt eine, die weiter drinnen ist, die näher am Stern dran ist. Ja.
Genau, ich meine, wir haben auch einen Asteroidengürtel, der näher dran ist am Stern bei uns, den Asteroidengürtel. Mhm. Und der Unterschied ist, dass da teilweise wirklich Staub sehr, sehr weit rausgeht, sehr, sehr weit entfernt von Vega oder von Beta Pictoris ist. Das ist halt was wir bei uns relativ schwer forschen können, weil wir sehen es zwar leicht, wenn wir auf andere Sterne von außen drauf schauen, aber was bei uns jetzt, keine Ahnung, irgendwie 500 astronomische Einheiten weit weg passiert, ist schwerer zu erforschen als anderswo.
Aber Trümmer oder Debris in dem Sinn, das deutet ja darauf hin, dass da was auseinandergebrochen ist. Also das heißt ja eigentlich quasi Reste oder Überbleibsel oder...
Ja, nur weil in der Astronomie irgendwas so genannt wird, muss es nicht sein, dass es auch das beschreibt, wie es genannt wird.
Guter Punkt. Also das heißt, da war nicht unbedingt was oder da war nichts, sondern da hat sich vielleicht nie was bilden können aufgrund von diversen dynamischen Begebenheiten.
Trümmer sind es halt deswegen, weil der Staub entsteht, wenn die Asteroiden da rumfliegen, dann können die zum Beispiel kollidieren und dann gibt es Staub. Wenn zwei Asteroiden kollidieren, dann gibt es Staub. Oder du hast ja auch Kometen, die rumfliegen. Ja, und die Kometen lösen sich auch auf im Laufe der Zeit. Das sind auch Trümmer. Also das ist das, mit Trümmer gemeint ist. Und sowas gibt's halt anderswo. Und bei uns, je nachdem, wie exakt man es jetzt definiert, aber in unseren Arbeitsgruppen, wo ich damals mich umgetrieben habe, wo wir das erforscht haben, da war es durchaus normal zu sagen, Asteroidengürtel, Kuipergürtel im Sonnensystem sind Trümmerscheiben. Also das ist jetzt was man durchaus so bezeichnen kann. Und das macht es so interessant, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, auf Planeten zu schließen, die wir sonst nicht detektieren könnten. Weil gerade bei so jungen Sternen, und Beta Pictoris und Vega sind beide sehr junge Sterne. Vega habe ich ja schon gesagt, ungefähr 400 Millionen Jahre alt. Beta Pictoris ist noch jünger, knapp 20 Millionen Jahre alt. Das sind wirklich zwei sehr junge Planeten. Und die sind für diverse andere Planetendetektionsmethoden nicht so gut geeignet, weil junge Planeten immer noch ein bisschen, ja, sozusagen, die halten sich nicht so an die Regeln, die führen sie ein bisschen auf und dann sind sie schwer zu beobachten. Und da kann man halt mit dieser Methodik dahingehen und kann schauen, wie das ausschaut, ob es da Planeten geben könnte. Und es wäre auch durchaus recht spannend, Planeten bei sehr, sehr jungen Sternen zu entdecken. Und deswegen hat man sich halt immer schon mit Vega beschäftigt. Wir wissen auch, dass Vega theoretisch habitable Planeten haben könnte. Also da ist die habitable Zone ein bisschen weiter draußen, weil Vega eben, wie gesagt, ein junger, heißer Stern ist. Da müsste man ungefähr da sein, wo bei uns so, ja, irgendwo zwischen Jupiter und Saturn, 7 astronomische Einheiten, da wäre die habitable Zone bei Vega.
Aber wären die überhaupt schon fertig? Ich meine, wenn das Ding so jung ist, irgendwie 500 Millionen Jahre, so lang dauert das ja, bis die Planeten sich da quasi bilden, oder?
Ja, aber wenn wir die Trümmerscheibe sehen, dann müssen da Asteroiden sein. Das ist der Schritt für die man braucht, damit Planeten entstehen. Also das sollte eigentlich da schon passiert sein können. Und wichtige Quellen sagen uns auch, dass es passiert ist. Nämlich, wenn du den Film Contact gesehen hast, Ruth.
Ja, habe ich.
Wo Jodie Foster, Ellie Arroway mit dieser Alien-gigantischen Maschine losreist. Wo reist sie als erstes hin? Zur Vega. Das ist der erste Stopp auf ihrer Reise durch das Wurmloch-Netzwerk der Außerirdischen. Ja. Aber tatsächlich haben wir bis jetzt keinen Planeten bei Vega gefunden. Es gibt natürlich halt diverse Obergrenzen, also du kannst jetzt sagen, okay, wir hätten alles in dem Abstand mit der Masse finden müssen und so weiter und das kann man sagen, aber wir haben bis jetzt eben nicht ausschließen können, dass es überhaupt keine Planeten gibt und wir haben aber auch keine Planeten gefunden. So, was macht man jetzt, wenn man etwas wissen will und es bisher nicht gut genug sehen konnte? Man baut sich ein viel, viel besseres Teleskop und jetzt darfst du einmal raten, was dieses bessere Teleskop ist.
James Webb Space Telescope?
Genau, es geht um eine kürzlich erschienene wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel Searching for Planets Orbiting Vega with the James Webb Space Telescope. Also die Suche nach Planeten bei Vega mit dem James Webb Space Telescope. Das ist relativ straightforward, diese Suche. Sie haben halt Bilder gemacht und dann haben sie geschaut. Das ist eine Methode, die Es ist eine Methode, die astronomisch ein bisschen komplizierter Direct Imaging genannt wird, aber im Wesentlichen ist es Fotos machen und schauen. Also jetzt nicht so diese Planetensuchmethoden, die wir bisher besprochen haben, oft wo es um Radialgeschwindigkeitsvariationen und Lichtschwankungen und sowas geht, sondern wirklich, man macht Bilder und schaut, ist da was, was wie ein Planet ausschaut in der Umgebung von Vega. Und James Webb macht eben sehr, sehr gute Bilder.
Und weil das Ding so nah an uns dran ist, hat das auch die nötige räumliche Auflösung, um da einen anderen kleinen Punkt neben Vega sehen zu können tatsächlich. Ja.
Ganz genau. Und sie haben zuerst mal Bilder gemacht und nach Quellen, also nach Lichtpunkten, in unmittelbarer Nähe dieser Trümmerscheibe gesucht, also wirklich quasi in der Trümmerscheibe drin, in den Bereichen zwischen Stern und Trümmerscheibe und so weiter, also wirklich unmittelbar und haben da zwei potenzielle Planeten oder sagen wir zwei Quellen, ich rede mal jetzt von Quellen, bevor wir dazu kommen, was es ist, also zwei Quellen gefunden und dann haben sie nochmal ein bisschen weiter gesucht, also eine Bogenminute um Vega rundherum, also halt in der weiteren Entfernung rund um Vega und da haben sie acht Quellen gefunden. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir mal diese Quellen gefunden auf unseren Bildern, jetzt schau mal, was das sein könnte. Und du kannst natürlich jetzt in Katalogen schauen, ob die schon anderswo irgendwo identifiziert worden sind, die Lichtpunkte. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann musst halt probieren, durch diverse Analysen vom Licht und so weiter rauszufinden, was es sein könnte. Die zwei Quellen, die zwei Dinger, die zwei Lichtpunkte, die man unmittelbar in der Scheibe gefunden hat, haben sich leider als sehr, sehr langweilige Objekte herausgestellt. Das waren nämlich Galaxien.
Oh. Fotobombing quasi.
Genau, das waren einfach irgendwie ferne Galaxien, die halt irgendwo im Hintergrund des Bilds waren. Ja, die haben nichts mit Vega, nichts mit der Scheibe zu tun. Aber gab ja noch die anderen weiter draußen. Da hat man gesehen, okay, vier davon von diesen Quellen, die hat man schon im Katalog von Gaia sehen können. Das heißt, das sind auch irgendwelche anderen Objekte. Bei den anderen hat es auch von der Farbe, vom Spektrum und so weiter her nicht gepasst. Es sind auch alles eher Objekte, die Hintergrundsterne sind und so und nichts mit Vega zu tun haben. Ein einziges dieser Objekte, die sie gesehen haben, könnte unter Umständen zur Vega gehören. Sie haben es im Paper marginally detected genannt. Also das haben sie ja gerade so schwach beobachtet, dass es vielleicht zur Vega gehört. Mit den Daten, die man hat, kann man das nicht so wirklich sagen. Wenn es wirklich zu Vega gehört und kein Hintergrundobjekt ist, dann wäre es ein Planet ungefähr so, ja, Jupiter ähnlich, ein- bis dreifache Masse des Jupiters, relativ weit draußen, also relativ kühl, 250 Kelvin, also keine warme tropische Welt, sondern eben ein kühler Gasriese. Aber das Problem ist, so ein großes, fettes Teil, also wirklich mein ein- bis dreimal Jupiter, das ist schon ein ordentlicher Planet, der würde natürlich gravitativ Einfluss nehmen auf die Asteroiden, auf den Staub in der Scheibe. Das heißt, da müsste man entsprechende Strukturen sehen in der Staubscheibe, die sieht man aber nicht. Das heißt, die Chance, dass es tatsächlich ein Planet ist, was man da gesehen hat, die sind gering.
Mist.
Heißt nicht, dass es keine Planeten bei Vega gibt, aber zumindest mit dem, was das James Webb jetzt aktuell gerade kann, beziehungsweise was diese Forschungsgruppe eben mit ihren paar Aufnahmen mit dem James Webb machen konnte, das führt nicht dazu, dass wir da was nachweisen können. Vielleicht gibt es Planeten, die kleiner sind, die man halt dann doch mit James Webb nicht beobachten kann. Vielleicht gibt es Planeten, die irgendwie näher dran sind an Vega, sodass man es nicht auflösen kann und so weiter. Vielleicht gibt es Planeten, die viel weiter weg sind, viel weiter draußen sind. Wir haben ja auch schon Planeten gefunden bei anderen Sternen, die ja 100-mal, 1000-mal weiter weg sind von ihrem Stern als die Erde, der Sonne. Also vielleicht sind die so weit weg, dass die halt bei dieser Suche nicht aufgefallen sind. Also wir können nicht ausschließen, dass es Planeten bei Vega gibt. Die Chancen stehen, wie gesagt, gut, weil wir sehen ja zumindest ein paar Strukturen in dieser Staubscheibe und die müssen irgendwo herkommen. Aber wir haben bis jetzt nichts gefunden. Gibt keine Veganer, die wir bis jetzt entdeckt haben.
Aber vielleicht doch. Vielleicht gibt es noch eine Veganer-Community im Weltraum. Also es ist nicht ausgeschlossen.
Ja, stell dir vor, es gibt wirklich Veganer und dann essen die alle Fleisch.
Ja, wow. Dann bringen wir ihnen Alpro Vanille- und Heidelbeer-Joghurt, Soja-Joghurt und dann können sie nicht mehr Nein sagen, weil es nämlich das Beste, was es gibt auf der Welt.
Ja. Ist okay.
Also auf unserer zumindest. Man weiß, was die haben da drum.
Ja, aber es wäre halt wichtig, das rauszufinden, also nicht jetzt, ob es Veganer gibt und was die essen, aber das wäre auch interessant rauszufinden, will ich gar nicht bestreiten, aber prinzipiell die Planeten bei solchen Sternen wie Vega oder Beta Pictoris zu erforschen, das wäre halt wichtig, weil sie eben gesagt, es sind junge Sterne und da kann man die Planetenentstehung deutlich besser noch untersuchen als bei alten Sternen, weil da ist es noch nicht so lange her. Wir haben Sterne, die wir wirklich von außen mit ausgeprägten Trümmerscheiben sehen können, wo wir dann den Einfluss der Planeten auf das ganze Material, was da rumfliegt, sehen können, was wir eben bei uns auch nicht so leicht beobachten können im eigenen Sonnensystem. Wir können auch herausfinden, wie weit raus eigentlich so Planetenentstehung stattfinden kann, weil das ist ja auch noch nicht genau geklärt, wo jetzt tatsächlich Planeten entstehen können, überall nah am Stern. Ja, da wissen wir es. Zu nah geht aber auch nicht, aber zu weit weg geht auch nicht. Aber genau solche offenen Fragen könnte man eben beantworten, wenn wir Planeten bei solchen Sternen wie Vega finden. Aber haben wir halt noch nicht.
Ja, naja, und falls ihr euch jetzt irgendwie fragt, falls es doch ein Planet ist, ob es da auch irgendwie Lebewesen und so weiter geben könnte, das ist halt jetzt, der Zeitraum ist halt auch sehr kurz, ne? Das muss man irgendwie im Hinterkopf behalten. Also für quasi Veganer, mit denen wir uns unterhalten können, ist es wahrscheinlich ziemlich sicher nicht, hat die Zeit nicht ausgereicht, sagen wir mal so, ja. Ich weiß, wann ist das Leben entstanden auf der Erde? Wie lange hat das gebraucht?
Leben.
Auch so Ja.
Also Leben an sich.
So also, eine Milliarde Jahre oder
ja, so, ja, ne? Ungefähr. Also, wenn man so will, so ziemlich sofort, nachdem es rein biologisch möglich war, nachdem die Erde so weit abgekühlt war. Aber ja, so 3,5 Milliarden Jahre ungefähr her. Also umgekehrt genau. Nach einer Milliarde Jahre, 1,5 Milliarden Jahren.
Also eine knappe Milliarde, ja. Das heißt, das ist jetzt irgendwie, so alt ist Vega noch nicht.
Nee, aber vielleicht geht es ja auch schneller, wir kennen
vielleicht
die Erde.
Vielleicht schneller, stimmt, ja. Ja, spannend. Ah, ja.
Vielleicht wachsen wenigstens ein paar Pflanzen auf der Vega, dann können wir hinfliegen und die essen.
Ja, vielleicht gibt es da dann neue Rezepte.
Ja, wissen wir alles nicht, aber vielleicht findet man es irgendwann raus, was mit Vega abgeht. Wird sicherlich das letzte Mal sein, dass Vega beobachtet wurde von großen Teleskopen, weil, wie gesagt, Vega aus vielerlei Gründen ein sehr, sehr, sehr faszinierender Stern ist, wo man sehr viel lernen kann über alles Mögliche.
Ja, und auch so nah dran, ne? Das ist einem auch irgendwie nicht so bewusst. Das ist irgendwie 25 Lichtjahre, ist ja nix.
Ja, schon viel, aber hinkommen wir trotzdem nicht so einfach, aber es ist cool. Ja.
Und gut auch mal wieder über den Stern geredet
genau,
zu haben.
Genau, habe ich mir gedacht, wir müssen mal wieder über Sterne reden. Ja, das war meine Geschichte über die Veganer, von deren Existenz wir leider noch nichts wissen. Dann habe ich geschaut, ob wir Fragen haben, die sich auf Vega beziehen, aber tatsächlich haben wir so gut wie keine Fragen in unserem Fragenarchiv, die sich direkt mit Vega beschäftigen. Vermutlich kriegen wir jetzt ein paar, aber die müssen wir dann mit anderen Mal beantworten.
Zu spät.
Aber ich habe ein paar Fragen gefunden, die tatsächlich mehr oder weniger zum Thema passen. Eine Frage, die sich auf das Thema von der letzten Folge bezieht. Da hat Christian gefragt, weil du ja vom mittelschweren schwarzen Loch im Kugelsternhaufen Omega Centauri gesprochen hast, das, wie du ja auch schön erklärt hast, durch Auswertung von Hubble-Bildern gewonnen wurde. Also wo man wirklich alte Aufnahmen aus den letzten 20 Jahren irgendwie sich angeschaut hat, Kalibrationsbilder und so weiter von Hubble und da eben mit diesen Aufnahmen das schwarze Loch dingfest machen konnte, wollte Christian jetzt wissen, sollte das eigentlich nicht auch mit Gaia-Daten funktionieren, weil Gaia macht ja viel bessere Sternaufnahmen, als Hubble es gemacht hat.
Das stimmt, aber noch nicht so lang.
Richtig, ja. Genau. Ich habe geschaut, natürlich hat Gaia auch schon schwarze Löcher gefunden. Es gibt einen Artikel, 2004 war das, da hat man bei der ESA bekannt gegeben, dass man wirklich drei sehr schöne schwarze Löcher, also schöne schwarze Löcher, aber sehr interessante schwarze Löcher gefunden hat, unter anderem eines mit 33 Mal der Sonnenmasse, was auch schon so in den Bereich dieser mittelschweren schwarzen Löcher ein bisschen reingeht, also 33 Sonnenmassen.
Ah ja. Nein, eigentlich nicht, nein.
Ja, ich habe gemeint, so 33 Sonnenmassen, das ist eigentlich…
Ist schon mehr als quasi das, ja…
Mehr als beim reinen normale. Kollaps eines großen Sterns entstehen würde, typischerweise, oder? Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber es sind halt erst mit drei und es kommen ja noch sehr, sehr viele Daten von Gaia dazu. Ich habe eine alte Arbeit gelesen, wo man vor dem Start von Gaia abgeschätzt hat, wie viele schwarze Löcher Gaia so entdecken wird. Und natürlich geht es irgendwie… Nicht nur mittelschwere schwarze Löcher, sondern alle möglichen schwarzen Löcher. Und das waren so ein paar 10.000, die man da abgeschätzt hat. Und was ich auch interessant fand, Gaia hat auch den Kugelsternhaufen Omega Centauri beobachtet. Und das ist noch gar nicht so lange her, diese Meldung. Muss auch von diesem Jahr sein, bin mir sicher. Aber Gaia hat auch Omega Centauri nochmal beobachtet. Und wenn du es nicht weißt, dann rate jetzt mal, wie viele neue Sterne in Omega Centauri hat Gaia den astronomischen Katalogen hinzugefügt? Also wirklich nur Omega Centauri Sterne.
Boah, keine Ahnung. 100.000?
526.587.
Bumsti. Großes Ding. Also Gaia hat mehr Sterne diesem Sternhaufen hinzugefügt, als die meisten anderen Sternhaufen haben. So irgendwie.
Ja, und vor allem mehr Sterne hinzugefügt, als die meisten anderen Sternkataloge bis dahin gehabt haben.
Ja. Ja, ist schon geil, ja. Aber Gaia, also das Ding an diesen Beobachtungen, das Besondere war ja, dass dieser Sternhaufen quasi regelmäßig über 20 Jahre hinweg beobachtet worden ist, ne? Und Gaia hat halt auch noch ganz viel anderes zu tun. Und Gaia ist auch halt erst seit ungefähr 10 Jahren im Weltraum, ne? Gaia hat quasi einmal rundherum alles beobachtet und dann quasi nochmal und so, ja, aber es ist jetzt nicht über den ganzen Zeitraum kontinuierliche quasi Daten da, mit denen man die Bewegung dieser Sterne um das Schwarze Loch nachverfolgen könnte. Und dadurch, dass das Schwarze Loch halt auch nicht jetzt so groß ist wie das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, bewegen sich die Sterne nicht so schnell. Und das heißt, man muss noch länger warten, bis man da irgendwie eine Bewegung und ein Orbit, eine Umlaufbahn abschätzen kann. Und das ist eben das, was jetzt bei Gaia, man könnte das jetzt mit Gaia-Daten wahrscheinlich, könnte man das jetzt nochmal unabhängig überprüfen, ne? Das wäre interessant, ja.
Und wie gesagt, die Daten müssen auch alle erstmal behandelt werden. Also da wird noch lange, lange viel Neues, Schönes aus Gaia herausfallen. Und ich verlinke auch in den Shownotes eine Seite der ESA, wo man ein paar schöne Animationen sieht. So, wo man wirklich sieht, okay, so hat es früher ausgeschaut, Omega Centauri, so schaut es jetzt aus mit Gaia, wo man wirklich sieht, wie viele Sterne dazugekommen sind. Ist sehr schön.
Wahnsinn, ja.
So, dann haben wir eine Frage von Manuel bekommen, der damit anfängt, uns zu sagen, dass er ein Fan unseres Podcasts ist, was uns freut. Und dann möchte Manuel gerne wissen, wie Flugbahnen von Objekten berechnet werden. Weil er schreibt, das wird immer so vorausgesetzt, dass man das kann und dass das auch nicht weiter ein Problem darstellt. Aber er kann sich nicht vorstellen, wie das praktisch technisch aussieht und fragt uns jetzt konkret, welche Daten und welche Software bräuchtet ihr, um die Flugbahn eines Objekts, zum Beispiel, sagen wir von Oumuamua, das Beispiel, um die zu berechnen.
Im Raumschiff.
Und was macht ihr dann damit?
Also ich nichts, kann ich gleich sagen. Dann müsst ihr euch den Film Hidden Figures anschauen. Da wird das ganz gut irgendwie auch erklärt, wie man, dass man das eben früher jetzt nicht so konnte und dass man da halt auch spezielle Mathematik dafür braucht, um das überhaupt zu können. Florian, weiß ich nicht, du könntest da wahrscheinlich eher was damit anfangen.
Genau, das ist eben Himmelsmechanik, Berechnung der Bewegung von Himmelskörpern. Bei Hidden Figures ging es um die Berechnung der Bewegung von künstlichen Objekten, also Raketen und sowas. Manuel wollte jetzt mehr was zu Oumuamua wissen, also kann ich das vielleicht sagen, wie es ist, wenn man jetzt eben wissen will, okay, ich habe da einen Asteroid, einen Planet und ich will wissen, wo ist der in Zukunft.
Dann stellst du dich vor deine durchsichtige Glaswand mit einem Stift, mit verschiedenen farbigen Stiften malst du dann irgendwie so, damit man dich das schön dann von der Rückseite filmen kann, malst du dann die ganzen Gleichungen auf die Glaswand und ja, dann schaut es sehr wissenschaftlich aus.
Genau, genau, so läuft das. Nein, also da Manuel, ich kann es jetzt auch nicht so konkret erklären, wie du es vielleicht gerne wissen willst, weil das würde dann noch länger dauern. Aber ich kann zumindest grundlegend sagen, welche Daten man braucht. Wenn ich wissen will, wie ein Objekt sich bewegt, welche Flugbahn es hat, dann brauche ich Daten und zwar in Form von Koordinaten. Also ich idealerweise bei Asteroiden nehme ich zum Beispiel Bahnelemente. Das sind 6 Zahlen, die die Bahn beschreiben. Also die Größe der Umlaufbahn, die Exzentrizität, die Neigung im Raum und so weiter. Ich kann aber genauso gut klassische XYZ-Koordinaten nehmen. Also einfach XYZ-Ort, XYZ-Geschwindigkeit. Ich brauche auf jeden Fall 6 Zahlen, die mir das beschreiben. Gibt es viele Möglichkeiten und diese Daten bekomme ich aus Beobachtungen. Also wenn ich mit dem Teleskop das Ding beobachte, dann kann ich auch mit sehr, sehr viel mathematischer Arbeit diese Bahnelemente rausholen. Und die Bahnelemente, die tue ich dann eben in entsprechende Software. Da gibt es auch sehr, sehr viele, mit der man das tun kann. Also viele, die so für Demonstrationszwecke sind, die finden wir im Internet. Aber wenn man es professionell machen will, verlinke ich dir auch in den Shownotes einen Artikel, den ich mal über das Computerprogramm Mercury geschrieben habe. Das war das Simulationsprogramm, das ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit immer verwendet habe. Ist frei verfügbar, ist glaube ich immer noch frei verfügbar, ist also ein Fortran 77 Programm. Da kann man wirklich professionell die Bewegung von Himmelskörpern berechnen. Ja, und was machen wir da damit, wenn wir das haben? Ja, Wissenschaft. Also wir schauen uns das an und dann tun wir, machen wir bunte Diagramme und so weiter und schauen halt, wo sich das Ding hinbewegt. Und dann hat Manuel noch dazu gefragt, seit wann können AstronomInnen das und unterscheiden sich die Methoden grundlegend? Also ja, können tun wir es im Wesentlichen seit Isaac Newton, weil der hat uns gesagt, wie Gravitation funktioniert und das haben wir gebraucht. Und dann die mathematische Entwicklung der letzten 400 Jahre hat uns das ermöglicht und seit es Computer gibt, ist es sehr viel einfacher, weil vorher ist man jahrelang, wochenlang, monatelang mit Zettel und Bleistift an was gesessen, was heute der Computer in ein paar Stunden machen kann. Also mehr kann ich jetzt, ohne noch weiter ins Detail zu gehen, nicht sagen, aber wie gesagt, Manuel, schau in die Shownotes, da gibt es einen Link, da kannst du dir auch dieses professionelle Programm anschauen. Dann haben wir noch eine letzte Frage bekommen. Und zwar von Stefan, der dazu schreibt, dass er ein Lehrer aus Hamburg ist. Und zwar fragt uns Stefan, was es mit den Jumbos auf sich hat. Weißt du, was die Jumbos sind? Ich habe das auch nachschlagen müssen, weil das ist damals an mir vorbeigegangen, die Entdeckung der Jumbos.
Ja, Jumbos. Hat es irgendwas mit dunkler Materie zu tun?
Nein, das sind die Machos und die Rambos.
Ja, eh, aber ich habe mir gedacht, Jumbos wird da gut dazu passen.
Nein.
Es hat was mit Planeten zu tun.
Ja, genau.
Oder?
Jumbos sind...
Jupiter.
Ja.
Weiter komme ich nicht.
Jupiter.
Massive, Jupiter.
Ja, fast.
Nein.
Jupiter, Mars, Binary Mars. Objects.
Oh, okay.
Also es sind im Prinzip Jupiter große Planeten, die aber Doppelplaneten sind. Also stell dir vor, du hast einen Jupiter und du hast einen Saturn, die ohne Stern im Weltraum rumhängen und sich gegenseitig umkreisen. Mhm. Das ist ein Jumbo. Also einfach zwei
Also ohne Stern?
Ohne Stern.
Okay.
Ja, also einfach zwei Planeten, die sich gegenseitig kreisen, ohne dass dann Stern eine Rolle spielt. Das sind Jupiter-Mars Binary Objects, Jumbos. Und die hat man entdeckt im Jahr 2023, wieder mit dem James-Webb-Teleskop. Natürlich, da hat man sich den Orion-Nebel angeschaut und hat da im Trapezhaufen ein Sternentstehungsgebiet, glaube ich, wenn man nicht ganz...
Genau in der Mitte drin, quasi der Sternhaufen, der in der Mitte von diesem vom Orion-Nebel sitzt, mehr oder weniger.
Ja. Genau, und sie wollten da das Kontinuum der Sternentstehung quasi beobachten, weil wir haben ein Sternentstehungsgebiet und wir wollen wissen, wie viele Sterne mit der Masse entstehen, typischerweise wie viele Sterne mit der Masse, wie viele mit der Masse und so weiter. Also das war der Kontext dieser Forschungsarbeit und die wollten es halt nach unten quasi verfolgen. Also schauen, kann jetzt irgendwie in so einer Wolke auch etwas entstehen, was, keine Ahnung, eine halbe Sonnenmasse hat, was ein Zehntel Sonnenmasse hat. Und das haben die tatsächlich zeigen können. Die haben gezeigt, dass sie 540 solche Objekte gefunden, bis zu einer halben Jupitermasse runter in diesem Gebiet. Und 40 Stück waren eben Jumbos, also große Gasplaneten, die sich da einfach so ohne Stern befunden haben. Kann natürlich auch sein, dass viele von diesen Objekten, die sie da gefunden haben, dass die halt tatsächlich in normalen Sternsystemen auf normalen Wegen entstanden sind und dann rausgeflogen sind und so. Das wissen wir auch, dass sowas passiert. Aber diese Jumbos, diese Doppelobjekte, die sind halt trotzdem ein Problem, weil das eigentlich kein wirklich vernünftiger Mechanismus ist, dass da jetzt irgendwie ein Planet rausfliegt und dann fliegt irgendwo anders ein anderer raus und dann treffen die sich und denken sich so, wir sind jetzt zusammen und machen jetzt ein Doppelplanetensystem ohne Stress. Sowas passiert eigentlich nicht. Deswegen waren diese Jumbos, als man sie 2023 entdeckt hat, ein ziemliches Rätsel und sie schreiben auch in der Arbeit, dass das eben eine Challenge für Stern- und Planetenentstehungstheorien sind. Aber 2024 hat dann eine andere Arbeit sich das nochmal genauer angeschaut und die haben Prinzip das gemacht, was ich in der vorigen Frage gerade erklärt habe, ja, Computersimulationen der Bewegung, die haben sich angeschaut, was passiert denn wirklich, wenn da so Planeten rausgeschleudert werden von wo auch immer, ist das wirklich so unmöglich und haben festgestellt, es kann schon sein, dass solche Jumbos entstehen, aber hauptsächlich dann, wenn die aus wirklich sehr, sehr dichten Sternhaufen kommen, dann kann es wirklich passieren, dass
da
zwei Planeten auf einmal rausgeschmissen werden, die halt dann, ja, nachdem der Stern weg ist, nachdem die beide gleichzeitig rausgeworfen sind, dann halten die sich halt selbst fest durch ihre Gravitationskraft. Aber das passiert eben vor allem und fast ausschließlich nur in sehr, sehr dichten Sternhaufen in den numerischen Simulationen. Also das wäre dann ein Weg, wie man doch die Existenz der Jumbos erklären kann.
Mir ist gerade noch ein cooles Programm eingefallen. Es ist eine Mischung zwischen einem Simulationsprogramm und einem Spiel eigentlich, mit dem man sich das auch irgendwie sehr gut, sehr anschaulich, sehr visuell da simulieren kann. Universe Sandbox.
Ah ja, stimmt, Geräusche, das gibt's auch, ja.
Das ist, glaube ich, irgendwie nicht ganz gratis, aber fast. Kostet irgendwie, weiß nicht, mittlerweile. Ich habe das schon vor einiger Zeit irgendwann einmal, habe ich mir ein bisschen damit herumgespielt. Da waren es, glaube ich, 20 Euro oder so. Vielleicht sind es jetzt mehr, aber wie auch immer. Großartiges Programm, da kann man sich quasi kann man alles Mögliche zusammenkrachen lassen. Oder auch nicht. Das ist natürlich das, was am meisten Spaß macht. Kann man sich irgendwie ein Sonnensystem basteln mit einem Stern und Planeten drumherum und man sieht das halt alles quasi vor einem realistischen, mehr oder weniger, Sternenhintergrund und du kannst dir dann dieses Sonnensystem von oben anschauen und dann machst du irgendwas, dann wirfst du zum Beispiel einen anderen Stern hinein oder einen anderen Planeten oder irgendwas und dann schaust du, was passiert und dann sieht man das, wie da irgendwie die Bahnen sich verändern und so weiter und so fort und da könnte man natürlich jetzt probieren, was es braucht, um da irgendwie zwei einander umkreisende Jupiters aus einem oder zwei Sonnensystemen da irgendwie rauszuwerfen und das könnte man so, wenn einem langweilig ist, könnte man das probieren.
Ja, oder man liest einfach das Paper von den Leuten, die das schon mit hochprofessionellen numerischen Simulationen gemacht haben.
Herumspielen will, wenn man so ein bisschen hands-on, was? So einfach, ich mache das ja gern, einfach so schauen, was passiert, wenn man das macht und das macht.
Ja, wenn man es nachvollziehen will, kann man das natürlich machen.
Ja, und es schaut einfach cool aus, wenn Dinge zusammenstoßen im Weltraum.
Ja, wenn man es am Computerbildschirm anschauen kann und nicht direkt dabei ist, dann stimmt das.
Ja, und dieses Programm ist aber tatsächlich, es ist quasi realistisch, also es basiert auf echten physikalischen Gegebenheiten und Gesetzen und so weiter. Also es ist nicht nur Show, sondern...
Nicht basierend auf einer wahren Geschichte, sondern basierend auf einem wahren Universum.
Genau.
Ja, nicht basierend auf einer wahren Geschichte ist das, was uns Evi jetzt erzählen wird, wenn es um Science Fiction geht. Und ich weiß schon, was kommt. Und ich kann euch sagen, es basiert definitiv nicht auf einer wahren Geschichte, was wir jetzt zu hören bekommen, wenn wir es hören werden. Und dazu müssen wir schauen, ob Evi da ist. Hallo Evi.
Hallo.
Wir sind bei Science Frames und wir schauen uns einen Film an, der, ich habe schon angeteasert, ein bisschen anders ist, als man ihn vielleicht in dieser Rubrik erwarten würde.
Ja, das stimmt. Also der Film, den ich heute mitgebracht habe, wird tatsächlich als Kultklassiker bezeichnet.
Das und ist oft so bei solchen Filmen.
Nicht viel dafür, gell?
Ja, ja. Also es ist Science-Fiction-Horror, eine Komödie ist er eigentlich. Während ihr schon da gepodcastet habt, habe ich mir dabei schon den Soundtrack angehört. Den finde ich ja ganz toll zu dem Film. Vielleicht sollte ich vorausschicken, dass vor kurzem Halloween war, oder?
Ja, und es ist gleich Fasching, also da passt es auch dazu. 11.11. Faschingsanfang. Also es ist ein Film, der sowohl zu Halloween als auch zum Fasching-Karneval passt.
Richtig. Und zwar geht es um Killer Clowns from Outer Space. Also der Name ist jetzt mal Programm, würde ich auch sagen.
Auf Deutsch heißt er leider relativ langweilig Space Invaders.
Ja, finde ich ganz komisch.
Ich habe auch gedacht, das braucht man gar nicht übersetzen, oder? Das ist irgendwie...
Also ist der Titel doch schon so toll, oder? Dazu braucht man dann noch Space Invaders.
Vor allem, wenn die Übersetzung eh auch Englisch ist, oder? Space Invaders, was soll denn das? Ja, bescheuert. Na gut.
Genau, ja, das ist eine Science-Fiction-Horror-Komödie von 1988 schon, also ein bisschen älter der Film. Der Inhalt ist auch eigentlich sehr schnell und kurz auch erklärt. Also es gibt da zwei Studenten, Mike und Debbie, die in der Nacht, also auf dem Liebeshügel da, also die wohnen da irgendwo so in den hinteren USA irgendwo, sich da vergnügen und dann entdecken sie aber, dass Aliens gelandet sind dort in dem Wald. Da handelt es sich dabei um außerirdische Clowns und ihr Raumschiff ist auch ein Zirkuszelt. Und es schaut auch drinnen auch so aus, also ganz bizarr mit Labyrinthen und so, also sehr, sehr freakig, sehr bunt, ja, clownmäßig einfach. Und diese Clowns sind aber jetzt keine netten Alien.
Ja, es sind Killer-Clowns, sagt man schon der Titel.
Ja, genau, genau Killer-Clowns, ja, surprise, surprise. Haben natürlich menschliche Opfer im Sinn. Sie haben so eigene Popcorn-Kanonen und ja, und sie wickeln dann die Menschen auch in so Kokons ein, die natürlich rosa Zuckerwatte sind. Also sie ernähren sich dann auch irgendwie von den Menschen da, also aus diesen Kokons. Der Ex-Freund von der Debbie ist aber jetzt ein Polizist und der hilft ihnen dann im Kampf gegen diese Killer-Clowns.
Ja, ich habe den Film ja auch mit dir gesehen und ja, ich habe nicht viel erwartet von dem Film, aber ja. War dann am Ende doch überraschend amüsant und lustig zum Anschauen.
Die Ideen in dem Film sind zum Teil auch wirklich sehr absurd, also er ist schon sehr skurril, er ist auch natürlich sehr trashig, muss man auch sagen, aber ich finde durchaus auch kreativ, also wenn sie einen mit so Torten bewerfen, wie sie Clowns machen, dann sind das halt auch keine normalen Torten, sondern sind das irgendwelche Säuretorten, die dich auflösen, also ja, hat schon was, ja, also ja, darf man aber nicht so ganz ernst nehmen in den Film. Aber eine Szene gibt es in dem Film, die finde ich sehr spannend, weil da über drei Hauptdarsteller, die marschieren, glaube ich, gerade durch den Wald und dann besprechen sie, woher die Clowns jetzt eigentlich herkommen.
Ja, das ist, was ich mir die ganzen Filme gedacht habe. Das ist zwar alles sehr lustig, aber wenn man probiert, das ein bisschen, ja, was man vielleicht machen sollte, aber wenn man probiert, das ein bisschen rational zu betrachten, dann fragt man sich schon, warum sind die Aliens jetzt Clowns und warum fliegen die Clown-Raumschiffe rum? Also was könnte da die Erklärung sein dafür?
Wie kann man sich vor allem ein Zirkuszelt-Raumschiff vorstellen? Ist jetzt nicht so die Form, also...
Wie ist das so ein Kegel halt, der sich dreht und dann fliegt's?
Ja. Und genau, es ist, macht durchaus Sinn, wenn man den Film sieht. Ja, es ist schon ein
diese alte, so wie die UFOs in UFO, so diese, ja, verstehe schon, natürlich, wenn sich's dreht um sich selber, alles klar, ja, okay. Und das war dann so gestreift wie ein Zirkuszelt oder wie?
Ja.
Ich war sehr überrascht, dass die Frage, die ich mir gestellt habe, nämlich was soll der Quatsch, warum sind da Clowns aus dem Weltall, dass er zumindest in einem Halbsatz probiert hat, die Frage zu beantworten.
Ja, richtig. Also einer wirft den Satz in den Raum, dass die Alien-Clowns ja vielleicht schon seit Millionen von Jahren hier sind, ja, und wir deshalb das Bild von den Clowns haben. Also eigentlich unser Bild von den Clowns, auf den Aliens basiert das.
Den Narren, ja, sehr interessant. Die hatten ja schon immer so eine Spezialposition in der Geschichte, der Narr, der sich alles erlauben darf und so.
Ja, und vielleicht waren es einfach immer schon Aliens. Vielleicht waren die einfach schon immer da.
Ja. Das gut möglich, ja.
Drum sind die Clowns auch immer so leicht dubios und so grusel. Dieser Grusel-Clown und Horror-Clown, das ist ja auch sowas. Aber für Clowns hat man ja oft auch Angst, obwohl die eigentlich lustig sein sollten. Also
ich finde Clowns furchtbar.
Ja, weil du weißt, dass sie in Wahrheit nicht von dieser Welt sind.
Das kommt nicht von irgendwoher, ja.
wie der Clown, kennt ihr den Clown im Prater? In Wien gibt es ja diesen Vergnügungspark und da gibt es so ein Clown-gesichtförmiges, naja, Entertainment Center, möchte ich jetzt sagen, aber es ist nicht entertaining, es ist terrifying, es ist furchtbar. Ich habe da als Kind die ärgsten Zustände ausgestanden in diesem Ding. Es sieht ein bisschen aus wie der Clown aus dem noch viel furchtbareren Film S. Wisst ihr, der mit der Glatze, dieser glatzige Weiße mit den roten Haaren, ja, genau, so ungefähr sieht das Ding aus. Katastrophal.
Diese Urclowns, die finde ich auch immer eher unheimlich und spooky wirken, ja.
Aber das stimmt, das ist so ein Thema. Das ist so ein Thema, das ist quasi so ein Archetyp, den wir irgendwie gruselig finden, oder? Diese Art von Clown.
Weil wir als Menschheit immer schon instinktiv wissen, die gehören nicht zu uns, die Clowns. Die sind von woanders, die tun uns nichts Gutes.
Ich bin da total bei dir, Florian. Das macht total Sinn. Ich kann das super gut nachvollziehen, ja.
Genau, und wenn jetzt eben diese Alien-Clowns schon immer unter uns waren, dann bringt uns das doch ganz schnell zu einer ganz bestimmten Wissenschaft oder eher Pseudowissenschaft, möchte ich mal sagen. Und zwar gibt es ja diese Theorie ja schon sehr lange, dass ja die Götter die Aliens sind, ja, die halt schon vor Jahrtausenden auf der Erde waren, also eben Stichwort Präastronautik, die jetzt nicht technisch-wissenschaftlich nach außerirdischem Leben suchen wie etwas SETI, sondern eher in der Theorie jetzt von Erich von Däniken, ich glaube, das kennt ja jeder, dass wir Menschen schon in prähistorischen Zeiten von Aliens besucht wurden und die eigentlich kulturellen, und technologische Entwicklung von uns Menschen beeinflusst haben. Ja.
Die haben nicht nur die Pyramiden gebaut, sondern auch die Clowns erfunden.
Genau, auch die Clowns zu uns gebracht, ja, richtig, ja. Das fand ich jetzt eigentlich ganz interessant, dass man da den Link zu den Präastronautikern schafft, weil die durchaus erfolgreich sind, ja. Also es ist ja, ich glaube, Ancient Aliens, die Serie, die läuft in der 16. Staffel oder so, was ich gesehen habe. Also das ist durchaus jetzt eine Theorie, sage ich jetzt mal vielleicht, oder, ja, weiß nicht, eine Anschauung, wo, glaube ich, viele was anfangen können damit, weil sie halt eben so mit diesem, könnte es nicht doch sein, spielen. So ein zentraler Aspekt bei diesen Präastronautikern ist ja diese Technologisierung. Also es ist ja so, dass diese ganzen religiösen Aspekte, dieses ganze Götter, Engel und sowas eben alles technologisiert wird. Ja, die Schöpfung des Menschen ist ein gentechnisches Experiment. Die Erscheinung Gottes ist die Landung eines UFOs. Engel sind außerirdische Raumfahrer. Und
obwohl ich muss trotzdem jedes Mal, wenn ich in irgendeinem alten Kloster bin oder so, wo die ganzen Heiligen an die Wand gemalt sind mit ihren Helmen, mit ihren Heiligenscheinen. Ne? Also ich denke mir jedes Mal so, haha, die Helme irgendwie. Es hat sich schon irgendwie festgesetzt, oder? So ein bisschen, obwohl es natürlich Bullshit ist, aber ja.
Ich glaube, dass diese Frage einfach auch schon sehr alt ist. Also man weiß wirklich, dass ja, ich glaube, es geht ja bis zur Antike zurück, wo sich mal die ersten Gedanken halt gestellt wurden, okay, erstens sind wir alleine, ja, also gibt es überhaupt außerirdische Lebensformen auch, ja. Und dann halt ein bisschen später ist halt dann diese Verknüpfung gekommen, okay, waren die vielleicht einfach schon da? Ja, 18. bis 19. Jahrhundert, wo das auch angefangen hat mit diesem ganzen Atlantis, diesen Okkultismus-Hype, den es ja damals auch gegeben hat. Dann 50er, 60er Jahre, da war ja dieser UFO-Hype. Und dann natürlich mit Erich von Däniken, der hat ja dann auch 1968 da sein Buch rausgebracht, dieses Erinnerungen an die Zukunft, wo da halt sehr viele Fragen aufgeworfen wurden, die zum Teil natürlich jetzt schon beantwortet sind.
Ist auch ein guter Titel. Erinnerungen an die Zukunft, ist eh super, oder?
Hast du das gelesen? Du hast dich auch eine Erich von Däniken-Phase gehabt, oder?
Natürlich. Also nicht jetzt, Phase würde ich es nicht nennen, aber ja, es ist halt irgendwie, also es ist halt gut gemacht einfach, oder? Das ist, wenn man jung ist, ja.
Ja, genau, weil du sagst, wenn man jung ist, weil bei mir war das nämlich auch so, also wie ich so, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da, so wirklich so 13, 14, da habe ich halt das alles super so spannend Teenager gefunden, ja. Also Bermuda-Dreieck, ja, diese Hochkulturen, ob da vielleicht doch mehr dran war. Mich jetzt hat dann immer weitergeführt, ich bin irgendwann bei Schwarzen Löchern und so gelandet und bei Stephen Hawking, also bei mir hat es ein bisschen in die andere Richtung dann geführt.
Bei mir war es genau das Gleiche,
ja. Aber es war schon der Einstieg, naja, es ist ja eben schon, weil es ja so ein bisschen wissenschaftlicher daher, pseudowissenschaftlicher. Ja.
Ich habe die auch gelesen, die Bücher, und mich hat das überzeugt. Und das ist ja auch überzeugend. Also wenn du ansonsten nichts weißt über die ganze Kulturgeschichte, über die Archäologie und über Astronomie und Wissenschaft, dann ist die unter Anführungszeichen Argumentation von Erich von Däniken und den ganzen anderen Ancient Aliens Leuten, dann ist die ja sehr überzeugend. Du darfst halt nicht weiter drüber nachdenken, und ich habe halt dann weiter drüber nachgedacht und bin dann halt auch so dann zur Wissenschaft dann gekommen, zur echten Wissenschaft, und dann ist mir relativ schnell klar geworden, dass es doch alles eher Quatsch ist. Aber es ist schon überzeugend. Also ich kann durchaus verstehen, dass man das glaubt, und ich kann verstehen, dass einen das fasziniert. Weil ich habe das genauso, die ganzen Mystery-Bücher, da gab es ja auch in den 90ern, wo wir alle Teenager waren, ja, einen richtigen Boom, was das angeht.
Mhm. Ja, ja, natürlich. Ja. Aber das ist halt auch gerade in dem Alter, sucht man ja auch nach allen möglichen Dingen und schaut sich um, was es so gibt im Leben oder überhaupt. Ne? Also da ist man natürlich anfällig für so.
Andere Teenager saufen sie out of Partys, muss man nicht unbedingt.
Tja.
Ja. Es ist ja auch nah dran an den Wissenschaften, es ist ja nah dran an der Astronomie, Biologie, Archäologie. Carl Sagan zum Beispiel, der hat ja auch natürlich so Fragen aufgestellt. Auch die Suche nach dem außerirdischen Leben natürlich, ja, extraterrestrische Besucher, waren die vielleicht schon da und so. Und ich glaube, dass es einfach so ein ganz dünner Pfad ist, ja, dass du halt irgendwie sagst, okay, du hast einerseits eben so wie SETI, wo du sagst, okay, du schaust ja im wissenschaftlichen Bereich, ja, oder du gehst dann in die Richtung und sagst, ja, die waren schon da und suchst halt nach Beweisen und so. Und ich glaube, es ist halt schon ein bisschen die Gottsuche wahrscheinlich auch, die da halt Menschen einfach antreibt.
Prinzipiell ist es ja keine unwissenschaftliche Hypothese. Also zu sagen, es gibt außerirdisches Leben, kann man sagen. Das ist jetzt nicht unwissenschaftlich, weil da suchen wir auch wissenschaftlich danach. Zu sagen, man kann von einem Stern zum anderen reisen, ist auch nicht unwissenschaftlich. Es ist zwar schwierig, es dauert vielleicht lang, aber prinzipiell spricht kein Naturgesetz dagegen, dass wir oder andere Lebewesen im Weltall von einem Stern zum anderen fliegen. Und dann ist es als Konsequenz auch nicht unwissenschaftlich zu sagen, vielleicht waren Außerirdische schon mal auf der Erde. Also das ist prinzipiell keine unwissenschaftliche Hypothese. Es gibt halt nur keine wissenschaftlich seriösen Belege dafür. Weil das, was die Ancient Aliens-Typen erzählen, sind keine wissenschaftlichen seriösen Belege.
Du hast jetzt auch gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar die Schlussfolgerungen, weil ich habe mir dann auch eben so angesehen, okay, gut, was ist es da jetzt eigentlich, ja, und warum funktioniert das ja nicht? Sondern es ist halt wirklich einerseits die Methodik und vor allem die Schlussfolgerungen. Ja, es ist alles sehr interpretativ, sehr spekulativ. Und genau so stellen sie ja auch ihre Hypothesen auf. Ihre Thesen sind immer auf so nicht falsifizierbare Annahmen, ja, und subjektive Interpretationen, und dass es extrem aus dem Kontext gerissen wird, ja. Also dass es wirklich da einfach da was rausgenommen wird, was jetzt in ihre These passt, und alles drumherum, ja, alles, was ist eben das Kulturelle, das Ethnische, auch die Werke indigener Völker wird da oft wirklich total außen vor gelassen. Denen wird auch total wenig zugesprochen, ja, also was ihre eigenen Fähigkeiten, Kreativität und Innovationskraft jetzt auch von diesen früheren Hochkulturen betrifft. Und auch viele Sachen sind auch bereits schon erklärt. Also es gibt Sachen, wo sie halt die Techniken durchaus, ja, Stonehenge, auch bei den Pyramiden ja durchaus das ja schon überprüft haben, angewendet haben und sagt haben, ja, also das ist jetzt eigentlich nicht mehr ein Mysterium oder rätselhaft, sondern wir wissen eigentlich recht gut, dass das ist. Und
das wollen sie uns nur weiß machen, das ist alles nur Täuschung.
Ja, genau. Warum brauche ich dann noch Aussage zur Erklärung, wenn ich es eigentlich erklären kann.
Ich war tatsächlich mal bei einem Vortrag von Erich von Däniken.
Oh, ja. Ich bin persönlich getroffen. Ja. Lebt er eigentlich noch?
Der ist recht alt, aber er lebt noch. 2008 war ich bei einem Vortrag von Erich von Däniken in Jena und habe dann auch einen längeren Artikel geschrieben drüber. Ich kann mich an eines erinnern, wo er gesagt hat, ja, es ist so mysteriös, wenn man da jetzt irgendwie sich so diese alten Kultstätten anschaut. Wie kann man zeigen, dass ein Kreis mit dem Mittelpunkt Heraklion in Kreta, wo der Minotaurus war, der ja auch irgendwie natürlich ein Außerirdischer war, dann kann man einen Kreis ziehen, der genau durch Sparta und Epidaurus führt. Und da ist auch irgendwas abgegangen mit Alien, weiß ich nicht. Und dann hat der Däniken da so tolle Karten gezeichnet, sehr, sehr beeindruckend. Wo da wirklich sieht, okay, da geht ein exakter Kreis durch, aber nur weil er halt die Punkte auf der Karte so fett gemacht hat. Ja, wenn du das auf der Karte genauer anschaust, dann ist da überhaupt kein Kreis und kann mit relativ wenig Aufwand, sehr viele Kreise, Dreiecke und weiß Gott, was du alles ziehen. Man muss halt dann viele Punkte weglassen, ein paar dazu nehmen. Also man kann sich das alles zusammenbasteln, aber am Ende ist es sehr unterhaltsam, überzeugend, aber halt keine Wissenschaft. Ich erinnere mich damals, das war das Volkshaus in Jena, das war voll, da gehen 700 Leute rein.
Wenn man sich ja auch mal so eine Folge von Ancient Aliens angesehen hat, die werfen immer total viele Fragen auf, ja, und dann bauschen sie das alles auf und sie kommen aber nie zu einem Punkt. Ja. Also es bleibt dann immer eben in diesem Spekulativen so, es könnte sein und wir wissen es aber nicht. Also sie lassen ja da auch eigentlich immer total viel offen. Ja. Also sie kommen mit total viel spekulativem Zeug, wo sie denken so, wow, okay, jetzt geht's gleich voll ab. Ja. Aber sie kommen nie auch zum Punkt. Ja. Also kann man übrigens ein sehr lustiges Trinkspiel machen, aber das darf ich jetzt nicht sagen, oder das wäre verantwortungsloser Umgang mit Alkohol.
Na geh.
Ja, aber es ist ein Thema, das wahrscheinlich nicht weggehen wird, weil es die Leute fasziniert wird. Wir wollen es ja wissen. Und da wir es nicht wissen können, müssen wir uns aber ausdenken.
Ja, und abgesehen davon hat es die Popkultur super toll beeinflusst oder vice versa, man weiß es nicht, weil zum Beispiel H.P. Lovecraft, der Cthulhu-Mythos ist im Prinzip auch nichts anderes. Ja, die Alten da sind ja auch quasi Aliens, die halt aus einer anderen Dimension irgendwie zu uns kommen. Ja. Aliens, Predator, Prometheus, ja, Stargate ja auch. Ja. 2001 sind überall die Aliens, die schon mal also seit Urzeiten zu uns Menschen kommen. Ja.
Kriegst du, Ruth, eigentlich bei deiner Planetariumsarbeit viel so Ancient Aliens Zeug zu hören? Interessiert das die Kinder noch nicht so?
Doch, aber die interessiert halt das mehr so generell so. Gibt's Aliens?
Mich hat nur interessiert, ob sich dieses Ancient Alien Phänomen jetzt über die ganzen sozialen Netzwerke, ob sich das schon bei den Kindern ausgebreitet hat oder ob wir wirklich aus unserer Generation kommen und irgendwie als Teenie Erich von Däniken gelesen haben muss, damit man von der Existenz dieses ganzen Quatsches weiß.
Ja, na, kommt mir nicht so oft unter. Öfter kommt mir unter, war das mit der Mondlandung echt? Das hat sich schon in den spannend. Kindern auch.
Ancient Aliens, verlorenes Kulturgut, wenn das ausstirbt, wenn die Kinder das nicht mehr wissen.
Nee, aber das glaube ich nicht, weil es gibt in der Schweiz eine Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI, was finde ich ja total seriös klingt, ja, die AAS. Und die bringen auch ein Magazin raus, Sagenhafte Zeiten, und die sind genau in diesem Präastronautik-Dings drinnen. Ja, ich glaube, ich muss mir das mal irgendwie zulegen. Ich finde das ja super spannend, das machen. Und die Veranstalten, könnte man mal vielleicht einen Podcast-Ausflug machen, jährlich oder ein One-Day-Meeting, kann man mal Ausflug machen.
Ich habe gerade die Homepage aufgemacht von diesen sagenhaften Zeiten. Das Erste, was ich da sehe, ist Erich von Däniken, Live-Vorträge Herbst 2024, kosmische Spuren. Heute, wenn die Folge erscheint, ist Erich von Däniken in der Stadthalle Dillingen an der Saar, 19 Uhr. Wer gerne möchte. Morgen am.
Bitte dann berichten, ja.
Ah, nein, heute ist erst der 5.
Auf jeden Fall.
Entschuldigung, heute ist der 5. In der 5. ist er in der Stadthalle von Lübbecke. Und erst am Freitag ist er in Dillingen an der Saar und am Samstag im Bürgerzentrum Bruchsal.
Okay, da ist ja richtig on Tour, ha?
Aber klingt jetzt nicht so nach den Riesenhallen, ehrlich gesagt. Es ist nicht London, Paris, Mailand, ne?
Ich glaube halt auch, dass der von Däniken jetzt wahrscheinlich nicht mehr ja, so populär ist wie halt damals. Vielleicht ist das wirklich so ein Generationenphänomen.
Ja, müssen wir schon. Vielleicht weiß ja die Hörerschaft was. Wir haben sicherlich auch Hörerschaft, die sich mit dem Thema schon beschäftigt hat. Vielleicht können ja mal die Jüngeren in der Hörerschaft sagen, was sie davon halten. Ich habe übrigens zum Abschluss quasi nochmal kurz geschaut, ob Erich von Däniken sich auch schon mal zum Thema Clowns geäußert hat. Man weiß ja, der hat schon jeden Quatsch geschrieben. Ich habe Erich von Däniken und Clowns gegoogelt auf die Schnelle und tatsächlich nichts gefunden. Also da hat er noch nichts gesagt zu den Killer-Clowns. Aber ich bin dann auf eine Seite gekommen, wo die Auszeichnung PR-Clowns der Wissenschaft verliehen wurde. Das ist ein Pseudowissenschaftsding, also wo Pseudowissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Preise an echte Wissenschaftler verleihen, die sie nicht gut finden. Und könnt ihr jetzt beide raten, wer die erste Auszeichnung PR-Clown der Wissenschaft für Österreich gewonnen hat, 2021.
Martin Buntigam.
Vorname war richtig.
Martin Moder?
Martin Moder, genau.
Wirklich? Als Clown? Aber der Martin ist doch nicht so clownesk.
Nein, der ist halt den Leuten auf die Nerven gegangen mit den Corona-Sachen damals und dann haben die ganzen Spinner gesagt, ja, der ist halt ein Clown, du bist halt ein Clown und der Preis ist irgendwie eine Clownsnase, die du dann laut denen bei jedem öffentlichen Auftritt aufsetzen sollst.
Wir sollten mal fragen, ob er die noch hat. Die Nase.
Wird er sicher noch haben, die goldene Nase vom goldenen Clown-Nasen-Award. Ja, ich weiß nicht, ob der immer noch vergeben wird, vielleicht können wir uns auch mal bewerben. Wo kann man denn Killer-Clowns vom Outer Space sehen, wenn man das möchte?
Wir haben ihn ja zu Halloween gesehen, da war er noch auf Amazon Prime sogar, aber ich glaube, dass er jetzt nicht mehr primig ist. Aber ich glaube, er ist noch auf Amazon zu gucken. Also, aber da muss man sich wahrscheinlich den Film irgendwie ausborgen oder kaufen gegen eine Gebühr.
Ja, aber schau den an, der ist lustig.
Mache ich.
Den Soundtrack muss ich auch empfehlen. Da waren sie sogar nominiert für irgendeinen Award für den Soundtrack. Der ist nämlich, da hat es auch ein Album gegeben von einer Punkband, war das, The Dickies. Und ich finde es total super. Also wer so die Ramones und so mag, ist da, glaube ich, auch bei denen ganz gut aufgehoben.
Wunderbar. Sehr, sehr schöne Filmentdeckung. Oder Entdeckung, ich habe ihn entdeckt.
Naja.
Ich kannte ihn davor nicht. Also für mich war es eine Entdeckung. Also es hat mich mehr amüsiert, als ich es mir erwartet habe.
Ja, da sieht man mal, wie ich dein Leben bereichere, gell?
Mit Clowns from Outer Space.
Genau, mit trashigen Science-Fiction-Filmen aus den 80er Jahren.
Ja, wenn ihr Hinweise habt für weitere coole, trashige Filme oder uns was erzählen wollt, was ihr von Erich von Däniken und Co. haltet, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an hello@dasuniversum.at und am Anfang dieser Folge schon mal kurz über Feedback gesprochen, das wir auf unserer Homepage bekommen haben, dasuniversum.at, wo die Shownotes und alles stehen. Und da hat Ruth ja schon das Feedback von Dino zu unserer Medienkritik besprochen, aber eine sehr, sehr nette E-Mail haben wir von Reik bekommen. Reik hat uns nicht nur mit großzügigen Spenden bedacht, was du dann später noch erwähnen wirst. Aber zu dieser Spende gab es noch eine E-Mail. Er hat nämlich Awards verliehen. Das Universum hat den Award für Witzigkeit gewonnen, weil quirlige, spritzige Witzigkeit trifft trockenen Humor. Ich weiß jetzt nicht,
ob ja, das ist eindeutig. Das bin beides ich. Da hast du überhaupt keine Chance.
Ja, aber das Sternengeschichten-Podcast hat den Award für Informationsdichte gewonnen und Cosmic Latte den Award für sinnliche Atmosphäre.
Ja. Mhm. Oho.
Und dann haben wir dafür ein Preisgeld bekommen von Raik. Also vielen Dank, Raik, für diese mit schöner Hintergrundgeschichte versehenen Spende. Aber Holger hat uns, das haben wir schon vor längerer Zeit bekommen, Holger hat uns eine sehr, sehr ausführliche E-Mail geschickt über Astrochemie, wenn man so will, also über das Kohlenstoff und die ganzen Verbindungen. Da haben wir, glaube ich, mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen, dass wie Leben auf andere Art als Kohlenstoff existieren kann und welche Moleküle irgendwo vorkommen und entstehen. Und da hat uns Holger, der sich offensichtlich auskennt mit dem Thema und besser auskennt als wir, eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben, die wir auch gelesen haben, Holger. Aber bis wir die mal in einem Podcast entsprechend wissenschaftlich würdigen können, müssen wir uns noch ein bisschen genauer mit dem Thema beschäftigen. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Also vielen Dank für euer Feedback. Und ihr könnt uns natürlich auch Feedback in Person geben. Ihr könnt uns persönlich sagen, dass ihr das super findet oder blöd. Dann könnt ihr das machen, wenn ihr zu einer Veranstaltung kommt, wo wir sein werden. Und Ruth, du warst in Osttirol. Bist du in nächster Zeit woanders?
Nein, jetzt nichts Öffentliches, Planetarisches.
Okay, aber es gibt Öffentliches Science-Busterisches mit Ruth unter anderem und mit mir unter anderem. Nämlich am 7. November in Graz gibt es die reguläre Science-Buster-Show. Da bin ich und der PR-Clown der Wissenschaft, Martin Moder. kann ich gleich fragen, wo er seine Nase hat. Da werden wir unsere normale Planet-B-Show spielen. In Melk am 13. und 14. November, da werden dann Ruth sein, ich sein und ich glaube alle anderen Science-Busters auch und Fernsehvorpremieren ausprobieren, da könnt ihr auch gerne kommen und die Aufzeichnungen der Fernsehshows, die gibt es dann am 21. und 22. November an der Uni Graz, da könnt ihr euch überall entsprechende Tickets dafür kaufen, die Links sind in den Shownotes. Science-Busters gibt es auch noch am 18. November in Berlin, für alle, die weiter oben in Europa wohnen, können nach Berlin zu unserer Show kommen. Und wer am 8. November in der Gegend von Krems an der Donau ist, kann nach Oberbergern kommen. Da halte ich einen Vortrag über eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. Und dann gibt's noch, ganz frisch habe ich auf die Homepage geschaut, gezählte 8 Plätze für die Das Universum Podcast Live-Show in Darmstadt. Das ist fast voll am 30. November. Aber 8 Karten kann man sich noch kaufen, wer gerne zu 8 kommen will oder wenn 8 allein kommen wollen oder 4 zu zweit. Also es sind alle Kombinationen möglich. 8 Karten gibt's noch. Ihr könnt euch auch schon Karten für die Show am 19. März 2025 in Bonn kaufen und für die Show am 18. März 2025 in Siegen. Auch das ist schon freigeschaltet. Auch da alle Links in den Shownotes. Das waren die Veranstaltungsankündigungen und dann sind wir so gut wie am Ende. Wir müssen uns noch bedanken.
Das stimmt, das müssen wir.
Ja, das wollen
wir.
Bei
euch nämlich. Das wollen wir. Wir müssen nicht nur, wir wollen auch ganz gern uns bedanken. Bei euch großartigen Menschen, die uns zuhören, die uns bewerten auf diversen Podcast-Plattformen, damit andere Leute auch durch den Algorithmus in den Genuss kommen, uns hochgespült zu bekommen in ihrem Player oder wie auch immer das funktionieren mag.
Weiß keiner.
Aber ganz besonders bedanken wir uns wie immer bei den lieben Menschen, die uns auch finanziell ihre Dankbarkeit ausdrücken. Mit Spenden und das geht über ganz klassisch PayPal und das haben seit dem letzten Mal einige Leute getan. Ganz herzlichen Dank an Raik, dessen Nachricht wir ja auch schon vorgelesen haben. Danke dafür auch. Herzlichen Dank an Sascha. Danke Ralf, dem der Podcast auch gut gefällt, sagt er. Recherchemonster.
Bist du oder was? Oder ich oder wer?
Ich glaube, das seid ihr. Ihr seid Recherchemonster, sagt Ralf. Danke, Hermann, für die ganz stattliche Summe. Herzlichen Dank. Und dann gibt's noch ein paar Spenden-Abos über Steady und Patreon geht das. Kann man Abo abschließen, wo man regelmäßige Spenden uns zukommen lassen kann. Dann braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Das freut uns natürlich auch. Danke ganz herzlich an Susanne und an Jens. Und dann ist ganz frisch, gerade eben erst noch eine regelmäßige Spende, noch ein Spenden-Abo auf Steady reingekommen. Stefan. Danke, Stefan. Und Roland, der Freshcuber, der Zauberwürfel, Rubik's Cube Spezialist, schickt uns auch noch eine Nachricht über Steady. Er ist nämlich, oje, das ist leider schon vorbei. Tut uns leid, Roland. Er sagt, er ist von 1. bis 3. November, das ist schon vorbei, oder?
Ja.
Im Mathematikum Gießen und zeigt Tipps und Tricks zu allen möglichen Zauberwürfeln. Kommt vorbei und besucht die Ausstellung 50 Jahre Rubik's Cube. Sorry. Ah, und er sagt auch noch, ha, ich habe nun die Folge gehört, wo ihr mich vorgelesen habt. Und daher weiß ich, dass ihr diese Nachrichten nicht lest.
Doch, wir haben sie schon gelesen. Wir haben sie schon gelesen, die Nachricht, aber wir haben sie dann nicht so umgesetzt beim Namen vorlesen. Roth wollte dann trotzdem den ganzen Namen vorlesen, obwohl du gesagt hast, man muss ihn nicht vorlesen. Aber
genau, und ich habe ihn ja vorgelesen, ja, weil ich deine Nachricht gelesen habe. Also irgendwas ist da ja in der Kommunikation. Ich bin manchmal ein bisschen missverständlich, tut mir leid. Aber natürlich lesen wir eure Nachrichten. Wir reagieren halt nur manchmal ein bisschen anders, als ihr euch das vorstellt.
Ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Das freut uns, das hilft uns. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr die Infos natürlich auch unter dasuniversum.at. Und jetzt haben wir alles besprochen, was es in Folge 116 zu besprechen gab. Was bedeutet, dass Folge 116 jetzt zu Ende sein wird? Und zwar,
sehr gut,
nachdem wir uns alle verabschiedet haben.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.